Ich hätte ja gerne so ein Sheldon-Hirn. Hast du The Big Bang Theory geguckt?
Nein, wir haben uns neulich schon mal drüber unterhalten. Bei Big Bang lachen sie doch bestimmt auch im Hintergrund, oder?
Das war's. Ja, du hast gesagt, du magst keine Sitcoms, weil dir sozusagen vorgegeben wird, weil du lachen musst.
Genau, ich hasse das. Also wirklich, mich macht das richtig aggressiv, wenn dann so ein künstliches Publikum im Hintergrund lacht und mir quasi sagt, jetzt ist lustig gewesen, jetzt musst du lachen, hahaha.
Aber die sind nicht künstlich. Das wird vor Publikum aufgezeichnet.
Nein,
Doch.
niemals.
Das ist der Sinn von Sitcoms. Die werden live wie im Theater aufgezeichnet. Also heutzutage nicht mehr alle, aber Friends, der Fresh Prince, gerade diese ganzen alten Sachen, Full House etc. pp. Und auch The Big Bang Theory werden vor Publikum aufgezeichnet. Und da lacht das Publikum.
Das glaube ich nicht.
Das ist so.
Das google
Ja, mach. Ich glaube, ich muss mir neue Freundin suchen.
ich. Stimmt, mit Monja hattest du auch schon so ein Thema mit irgendwelchen Fernsehguck-Sachen.
Ja. Der lieben Monja ist heute leider was dazwischen gekommen. Deswegen hatte ich die Wahl zwischen einer Solo-Folge oder der spontanen Suche nach einer neuen Gesprächspartnerin. Und alle, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, ich hasse Solo-Folgen. Und deswegen habe ich mir eine neue Gesprächspartnerin gesucht. Und zwar eine, die sowieso auf Monjas und meiner Liste stand für zukünftige Interviews beziehungsweise Smalltalk-Gespräche. Und jetzt habe ich das einfach vorgezogen. Es ist eine Gesprächsgästin, die ich mir eigentlich besser nicht vorstellen könnte, weil wir haben schon zwei Podcast-Folgen zusammen aufgenommen, die auch 4 Stunden hätten gehen können, weil es uns sehr schwer gefallen ist, in der Zeit zu bleiben. Das heißt, ich habe sehr große Hoffnung, dass dieses Gespräch uns beiden heute sehr leicht fallen wird und wir sehr viel Spaß dabei haben. Die Rede ist von der wunderbaren Hanna Blankenberg. Hanna, einen wunderschönen guten Tag.
Hello. Jetzt habe ich gedacht, du baust so einen riesen Spannungsbogen auf. Wer kommt da jetzt? Wer kommt da jetzt? Und hinterher lesen die Leute das doch direkt, wenn sie die Folge anklicken, oder?
Ja. Den Denkfehler hatte ich aber schon ein paar Mal, also jetzt nicht in diesem Podcast, sondern bei Mindblowing, dass ich so einen riesen Spannungsbogen aufgebaut habe und so einzelne Details verraten habe und dann gehofft habe, dass die Leute drauf kommen oder die raten sollten oder so, bis mir aufgefallen ist, es steht im Titel. Vollkommen bescheuert.
Ja. Ja, dachte ich mir auch gerade. Aber ich freue mich, hier spontan quasi Monjas Platz einnehmen zu dürfen.
Du bist auch die erste Externe,
Oh, wow.
sozusagen. Wir hatten noch keine Gäste. Wir waren immer zu zweit.
Tja, seht ihr? So eine Dreierfolge wäre bestimmt auch lustig zwischen
Dafür
uns.
standst du auf der Liste für einen Dreier.
Ja. Ja, okay. Machen wir heute nur ein Zweier draus.
Ja, auch schön.
Ja, auch schön. Ich
Ja,
stehe gerne auf Listen.
mit dir, mit dir jederzeit. Für alle Menschen, die absolut keine Ahnung haben, wer du bist, magst du dich selbst kurz vorstellen oder soll ich das machen?
Oh, es wäre eigentlich spannend, wie du das machst, ne?
Ja.
Mach mal.
Das ist auch
Ich grätsche.
sehr gut, dass ich mich so gut vorbereitet habe, weil wir ja im Smalltalk-Podcast sind, weshalb ich keine Gespräche vorbereite. Wie würde ich dich vorstellen, wenn ich dich vorstellen müsste? Ich würde sagen, Hanna ist erstmal eigentlich fast, ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass dir das Wort gefällt, aber eigentlich ist sie ein richtiger Influencer, also eine Instagram-Größe, ne? Und macht dort ganz, ganz großartigen Content zum Thema Elternschaft und Erziehung, weil sie Psychologin ist und systemische Beraterin und sich sehr, sehr viel mit Bindungstheorien, mit der ganzen Psychologie der Elternschaft und der Kinder beschäftigt. Und ich finde, sie leistet damit einen ganz, ganz großartigen Beitrag. Ich folge ihr schon sehr, sehr lange, also auch lange bevor wir uns persönlich kannten, weil ich ihre Inhalte einfach wahnsinnig interessant finde. Und das, obwohl ich noch gar keine Kinder habe. Aber es ist einfach wirklich immer wieder mindblowing, was da so bei dir ist. Und wenn ich mich nicht komplett irre, bietet sie das Wissen sozusagen auch nochmal als systemische Beraterin in 1-zu-1-Coachings an und auch in diversen Programmen und E-Books, die sie macht. Habe ich das gut zusammengefasst?
Das hast du echt gut zusammengefasst, ja. Hätte ich fast gar nicht besser oder vielleicht sogar gar nicht besser hingekriegt. Also Ja, ganz, ganz richtig. Zusätzlich, das hast du nicht gesagt, bin ich auch noch Coach für Trauma und neurosystemische Integration. Also für all diese schönen Nervensystem-Themen, die einfach so, so wichtig sind. Und was ich auch immer lustig finde, du hast ja jetzt auch gesagt, so ich mache Elternthemen und Erziehungsthemen und ganz oft kommt ja dann die Frage, hä, wieso denn? Das ist doch gar nicht Psychologie, das ist doch Pädagogik. Und das stimmt. Eigentlich befasst sich ja die Pädagogik mit solchen Erziehungsthemen. Aber ich habe einfach relativ schnell schon während meinem Studium festgestellt, ja, der Mensch wird ja irgendwie in der Kindheit ja entweder aufgebaut oder verkackt, sage ich gerne. Ja, also entweder wir kriegen eine gesunde Resilienz dadurch, dass wir ja gesunde Wurzeln herangezüchtet bekommen haben, sozusagen, oder dass wir eben vielleicht nicht so den Nährboden hatten, den wir gebraucht hätten. Und ja, mit dieser Feststellung habe ich dann überlegt, wie kann man denn quasi ursächlich und möglichst früh ansetzen, um Menschen zu psychisch gesunden Wesen heranwachsen zu lassen. Und das ist nun mal in der Kindheit. Und dann bin ich ja selber Mama geworden und habe einfach gemerkt, wow, das kickt noch mal ganz anders, wenn man dann plötzlich so eigene Themen mit dem Kind, mit dem frisch geborenen Kind sozusagen, wenn sich dann so die eigenen Themen noch mal zeigen. Und genau, das war dann sozusagen, damit war dann auch meine Mission geboren, Eltern dabei zu begleiten, ihre Kinder so großziehen zu können, dass sie möglichst schadensfrei und ja, nährend aufwachsen. Genau.
Siehst du, ich wollte dich gerade fragen, weil das ist eine Frage, die ich dir, glaube ich, in den vielen Gesprächen, die wir bisher geführt haben, und bei allen Telefonaten, also privater Natur, ich glaube, ich habe dir die Frage noch nie gestellt, wie du überhaupt zu dem gekommen bist, was du jetzt machst. Also angefangen beim Psychologiestudium bis hin zu der Arbeit, die du jetzt machst. Wie war dein Weg?
Ja, das ist ganz lustig, aber wie weit soll ich ausholen?
So weit, wie du willst.
Soweit ich will. Also eigentlich, naja, wie das immer so läuft, ne? Als junger Mensch weiß man manchmal noch nicht so ganz, was man will. Ich wusste es zumindest nicht, als ich dann irgendwie mit 19 mit der Schule fertig war. Und ich habe dann erstmal Jura studiert. Weil, hey, ja, kam mir irgendwie, ich habe so ein ganz großen Sinn für Gerechtigkeit. Und habe dann leider im Jurastudium relativ schnell festgestellt, dass das gar nicht meins ist, weil irgendwie Gerechtigkeit und das deutsche Rechtssystem haben für mich zumindest nicht zusammengepasst. Und ich habe mich immer mit meinen Tutoren dann angelegt, gerade so Rechtsphilosophie oder so. Man konnte da wundervoll diskutieren. Und das habe ich dann relativ schnell auf Eis gelegt. Dann habe ich erstmal Journalismus studiert, weil ich bin auch so eine Kreativnase und dachte, okay, cool, mache ich was super Kreatives. Journalismus, Schreiben liegt mir. Habe dann auch viel so Videocontent und so gemacht. Und ja, und danach habe ich aber festgestellt, naja, stopp mal, eigentlich wolltest du doch immer Psychologie studieren. Du wolltest doch eigentlich schon immer verstehen, warum die Menschen so sind, wie sie sind und warum sie handeln, wie sie handeln. Und dann habe ich nochmal komplett von vorne angefangen. Und dann habe ich Psychologie studiert
Wie
und
alt warst du denn da? Nachdem du schon angefangen hast mit Jura und mit Journalismus und dann doch noch mal was anderes?
wie alt war ich denn da? Lass mich kurz überlegen. Ich muss da so 23 war ich, glaube ich. 23, 24, als ich dann nochmal von vorne angefangen habe. Genau. Und ja, das habe ich dann durchgezogen. Und ganz normal Bachelor, Master hintereinander gemacht. Ja, bin gegen Ende meines Studiums schwanger geworden. Habe quasi dann auch Schwangerschaft und noch Prüfungen geschrieben und quasi die kompletten ersten Monate der Babyzeit hatte ich dann noch meinen Master und Masterarbeit und so weiter noch am Hals. Und ja, und dann war ich fertig. Und ja, und dann war so ein bisschen die Frage, wo mein Weg so hingeht. Und ich habe dann quasi erstmal, warte mal, wie war das denn? Jetzt muss ich mich selber erstmal überlegen und sortieren. Also ich habe parallel quasi immer gearbeitet. Ich habe irgendwie mit 17 habe ich angefangen zu arbeiten. Ich war super lange Kassiererin bei Penny. Richtig krasse Zeit. Mein Mann lacht immer total, wenn ich davon berichte, weil er sagt, so, das hat irgendwie so, das hat sich irgendwie auch geprägt, sagt er immer, weil ich da so viele Stories von, ich könnte da wirklich ein Buch drüber schreiben, über meine Zeit im Discounter. Naja, auf jeden Fall, ich habe immer parallel gearbeitet, habe dann als Werkstudentin angefangen im Personalmarketing und Social Media, weil Personalmarketing passte halt ganz gut so zu mir als Psychologiestudentin, ne, Recruiting und wie kriegen wir tolle neue Leute für unser Unternehmen. und Social Media halt zu meinem Journalismusstudium. Und dann habe ich da quasi angefangen als Werkstudentin in einer großen deutschen Bank. Und ja, und da bin ich irgendwie auch so ein bisschen hängen geblieben. Ich bin einmal von Station zu Station und da bin ich dann nach meinem Studium auch eingestiegen als, wie hieß die Stelle, Projektmanagerin für Change und Kommunikation. Also ich habe quasi Change-Prozesse begleitet, also Veränderungsprozesse für die Mitarbeitenden eines Unternehmens. Und das kann so ziemlich alles sein, ein Veränderungsprozess, zum Beispiel ein Umzug des Unternehmens an einen anderen Standort, der Eintritt in die Rente, der Wiedereinstieg nach Schwangerschaft, nach Krankheit und so weiter. Also sämtliche Veränderungsprozesse, die sich so für Mitarbeitende ergeben. Genau, das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, so, nee. Ich habe ja parallel Instagram immer schon am Laufen gehabt und habe ich gedacht, nee, damit mache ich mich jetzt selbstständig. Ich will mein eigenes Ding machen und ja, den Fokus eben mehr auf diese Themen legen, die mir wirklich wichtig sind, also Eltern, Menschen dabei zu begleiten, sich selbst besser zu verstehen, ihre Kinder besser zu verstehen. Genau. Und so bin ich da Schritt für Schritt so reingelaufen in die ganze Thematik.
Ja, und jetzt bist du da.
Und jetzt bin ich ja, genau. Ja, und jetzt bin ich immer noch am mich verändern. Also ich bin eigentlich stetig am mich verändern und ich sage immer, nee, das will ich auch nicht für immer machen. Also ich glaube, ich brauche immer so diesen stetigen Wandel.
Kann ich also voll nachvollziehen. 100%. Weil das bei mir ja auch ständig so ist, dass ich einfach nicht ewig in einem Thema bleiben kann. Ich brauch die Abwechslung.
Ja, ich finde auch, man wächst ja so mit seinen Jahren und auch seinen Themen. Und ja, ich könnte mir generell überhaupt nie vorstellen, 30 Jahre am gleichen Schreibtisch zu sitzen. Aber manche Menschen können das total gut und lieben das, ne? Die brauchen diese Struktur, diese Orientierung, diese Sicherheit und dieses genau zu wissen, was passiert heute und wo liegt mein Bleistift. Und ich brauche das eher anders. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich kein sicherheitsliebender Mensch bin, aber mich langweilt vieles dann schnell. Weißt du, ich brauche immer irgendwie, ich bin sehr schnell gelangweilt und ich habe so einen ganz extrem krass großen Wissensdurst. Also es gibt irgendwie nichts Befriedigendes für mich, als wenn sich so Kreis schließt. Kennst du das?
Nee, gar
Das ist
nicht.
so.
Ich, nee. N-n.
Also wir
Vielleicht,
sind irgendwie.
ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, warum wir uns von Anfang an so gut verstanden haben, weil wir halt beide sehr nerdig sind.
Ja.
Sehr. Ich kenne wenige Menschen, die genauso viele Fachbücher lesen, und Ausbildung machen und ständig noch mehr und noch tiefer gehen wollen in Themen wie dich. So,
Ja.
das ist schon was, was uns sehr verbindet. Die Kreise müssen sich schließen. Und da hat sich der Kreis noch nicht ganz geschlossen, aber da ist das nächste Thema, wo man reinspringen könnte. Und wenn man das noch weiß, dann schließt sich der Kreis dann doch. Und dieser Mindblowing-Moment, wenn der Kreis sich dann schließt und es endlich Klick gemacht hat in deinem Kopf und du 20 verschiedene Themen zusammen zu einem gebracht hast und dann die Ursache für irgendwas gefunden hast oder irgendwas auf einmal Sinn macht,
Ja, geil.
das ist wie ein Orgasmus.
Das ist richtig gut, ja.
Ja.
Ja, das ist, ja, und ich glaube aber für manche andere ist das, ich weiß nicht, ob das so gut nachvollziehbar ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ein bisschen, ich fühle mich manchmal damit so ein bisschen wie so ein Alien. Und ich glaube, wenn man bei uns zu Hause am Esstisch sitzen würde, wird man sich auch einfach nur an den Kopf fassen und denken, oh mein Gott, was ist hier los? Weil,
Why? Wenn ich jetzt Mäuschen spielen würde und ich komme zu dir an den Esstisch, what happened?
ja, so ein kleines Beispiel von gerade erst passiert, ne, Wochenende. Die Tochter fragt, warum ist denn der Apfel braun? So, ja, der wird halt braun, ne, wenn er an der Luft ist. Okay, aber mein Mann und ich, wir fangen dann halt an, wirklich diese ganzen kleinen Prozesse auseinanderzunehmen. Wir sagen dann, ja, das ist Oxidation. Das passiert, wenn die Fruchtsäure und wenn die Apfeloberfläche sozusagen mit Sauerstoff reagiert. So, und dann gucken wir, was ist denn eigentlich Oxidation? Und dann landen wir irgendwann bei Redoxreaktionen. Und ne, da hast du eine Reduktion und eine Oxidation. Und ich will es jetzt nicht zu chemisch ausführen, aber wir sind dann halt wirklich so, dass wir dieses ganz, dann machen wir nochmal Chemieunterricht, 9. Klasse oder so, weil wir dann nochmal wieder in unser Gedächtnis rufen, was war nochmal diese Redoxreaktion? Und jeder andere würde sich wahrscheinlich so denken, so, hä? Ist doch voll egal, der Apfel wird halt braun. Und wir wollen es dann halt aber so bis ins Kleinste verstehen, weißt du, wie ich meine? Das ist, ja, und manchmal ist das Fluch und Segen zugleich. keine Ahnung, neulich hat mich unsere Tochter gefragt, warum verdammt muss ich meine Hände mit Seife waschen? Weil sie hasst es einfach, ihre Hände mit Seife zu waschen und kommt dann nach 5 Sekunden aus dem Bad und ich sage dann immer so, mit Seife? Und dann guckt sie nur so und rollt mit den Augen und geht wieder zurück. Und auch da dachte ich halt so, okay, vielleicht versteht sie es besser, wenn ich ihr erkläre, warum die Seife wichtig ist. Ja, okay, also pass auf. Die Seife, die ist ein Tensid und Tenside zerstören die Lipidschicht, also die Fettschicht, die um Viren und Bakterien drumherum ist, um diese zu schützen. Und die macht die kaputt. Also die Seife macht Bakterien und Viren kaputt, weil sie deren Lipidschicht zerstört. Ja, und dann fange ich halt an, ne, so eine Lipidschicht aufzuzeichnen und was das Tensid dann macht, wenn das ankommt und so. Und ja, also nur mal solche Beispiele. Und ich glaube, andere würden wahrscheinlich wahnsinnig werden mit uns hier. Aber wir lieben das irgendwie. Wir lieben das einfach. Dieses, ich finde das total schön. Wenn man Sachen versteht, für mich hat das einfach was ganz, das ist für mich so ein richtiges Glücksgefühl, wenn ich dann so denke, ach so, deshalb ist das so. Aha. Also so diese Aha-Momente, ich liebe das. Ich liebe das.
Ich finde es ganz großartig. Ich glaube, ich würde mich sehr wohlfühlen an eurem Esstisch. Aber
Ja.
wahrscheinlich einfach, weil mein Gehirn genauso funktioniert.
Ja, muss mal vorbeikommen.
Und es wird sich ja auch ständig darüber lustig gemacht, dass ich so viel google, so vollkommen belanglose Dinge,
Ja.
die mir dann aber nicht mehr aus dem Kopf gehen und
Ja.
ich dann wissen muss, was die Antwort darauf ist.
Das ist doch aber allein schon so genial, oder? Das ist doch wirklich grenzgenial, was wir heute für Möglichkeiten haben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, wir hatten früher zu Hause ein Brockhaus. Das, also, wer es nicht kennt, das war so ein richtig fettes, fettes Buch. Also wirklich so, ich würde mal sagen, 12 Zentimeter dick. Und das war ein Lexikon. Und da musstest du dann eben so Sachen nachschlagen. Und das ist ja aber sehr, sehr endlich, ja, selbst so ein 12 Zentimeter dickes. Und es gab ja diesen Brockhaus aber auch in so aufgeteilten Bänden, dass man da irgendwie so 40 Bücher von stehen hatte. Und dann waren die irgendwie alphabetisch sortiert. Aber wie krass ist es bitte, dass wir heute einfach so einen kleinen Computer in unserer Hosentasche haben und das sofort eingeben können und sofort eine Idee, eine Lösung, eine Erklärung für irgendwas haben, finde ich den Oberknaller. Also kommt mir sehr zugute, weil ich dann einfach sofort meinen Wissensdurst stillen kann und nicht irgendwie noch warten muss oder irgendein Buch dazu raussuchen muss.
Aber kannst du dir diese ganzen Informationen merken? Weil ich merke, ich google so viel oder recherchiere so viel, weil mein Hirn ständig Fragezeichen im Kopf hat bei allen möglichen belanglosen Themen, dass ich mir die Antworten, die ich rausgefunden habe, die befriedigen mich zwar kurz, aber wenn du mich eine Woche später fragen würdest, also außer es war wirklich irgendwas wahnsinnig Interessantes, dann weiß ich schon nicht mehr.
Ja, doch, leider schon. Also, mein Mann sagt immer, ich bin ein Schwamm oder selber ein Lexikon. Ich saug das irgendwie so auf. Und wir auch manchmal irgendwelche Quiz-Sendungen gucken. Und dann sage ich irgendwie, ach ja, das ist das und das. Und so was, so, zu so Themen, wo man so denkt, hä, warum? Und ich kann dir dann leider selber nicht sagen, woher ich das weiß. Aber ich habe das dann irgendwann mal irgendwo gehört und so aufgeschnappt. Und dann ist es wie so ein Papagei. Ich gebe das einfach dann nur wieder, weil ich das irgendwo irgendwann mal irgendwie gehört und mitbekommen habe. Und dann weiß ich das noch. Also das ist irgendwie.
Also das geht mir tatsächlich ähnlich und ich werde auch Schwamm genannt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich vergesse, also gerade wenn ich so absolut bescheuerte Sachen google, dann merke ich mir das, glaube
Aber
ich
guck mal,
nicht.
vielleicht bist du einfach ein gesättigter Schwamm. Der saugt ja auch nur eine bestimmte Menge auf, ne? Und dann läuft's wieder raus.
Ich habe zum Beispiel letzte Woche gehört oder vorletzte Woche, dass das Bluetooth-Logo,
Ach ja, das hast du geteilt, oder?
ja.
Ich hab's von dir gelernt, ja.
Also A sind das zwei Runen, die ineinander gehen. Und Bluetooth kommt von, siehst du, jetzt fangen die Lücken an. Ich weiß nicht mehr, ob der aus Norwegen war oder aus Finnland oder aus Schweden oder weiß der Geier, aber irgendwo nordisch, irgendein König, der Blauzahn hieß. Ich weiß auch seinen Vornamen nicht mehr. Ich weiß noch, dass der Mann Blauzahn hieß und dass der irgendwie verschiedene Länder zusammengeführt hat. Und dieses Zusammenbringen und Verbinden sozusagen ja die Aufgabe von Bluetooth ist und dass deswegen der Name genannt wurde, benutzt wurde von ihm und das Logo sozusagen die Runen von seinen Initialien sind. Aber ich weiß weder, welches Land das war, noch weiß ich, wie sein Vorname war. Also es ist nur die Hälfte hängen geblieben. Und ich habe mich mit dem Thema bestimmt 2 Stunden beschäftigt, weil ich es so spannend fand. Aber ich weiß auch nicht mehr, welche Länder der zusammengebracht hat. Also es bleibt einfach nicht alles
Ja, aber das ist
hängen.
ja, das kann ja auch nicht alles hängen bleiben. Das Lustige, also so funktioniert ja unser Gehirn auch eben nicht, ne? Also manche Gehirne funktionieren so, die Neurodivergenten, die dann wirklich alles aufsaugen und alles, jedes kleinste Mini-Detail, was auch sehr anstrengend ist, wenn man das nicht ausblenden kann. Aber ansonsten, so ein normales Gehirn funktioniert ja so, dass es nicht so wichtige Sachen eben dann ganz schnell dahin verpackt, wo sie eben ja nicht mehr wiedergefunden werden, aber eben auch keine Ressourcen verbrauchen. Also es gibt ja auch, das fand ich zum Beispiel auch so faszinierend, dass, als ich das herausgefunden habe, es gibt kein Vergessen. Wir können nichts vergessen. Alles, was wir jemals gelernt haben, ist quasi noch da, wie in so einer riesigen, gigantischen Bibliothek. Du weißt halt nur nicht mehr, wo es steht. Also du findest dieses Buch, sagen wir mal, in dieser riesigen Bibliothek einfach niemals wieder, weil du nicht weißt, wo du suchen sollst. Und so ist es ein bisschen auch mit unserem Vergessen. Das ist kein echtes Vergessen, also es ist nicht weg, 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 sondern es ist ein Nicht-Wiederfinden der Erinnerungsspur sozusagen. Und das fand ich auch super faszinierend. Und dass wir eigentlich alles, also wie viele Terabyte unser Hirn einfach speichern muss, das ist schon krass, ne?
Ja, ich hätte ja gerne so ein Sheldon-Hirn. Hast du The Big Bang Theory geguckt?
Nein, wir haben uns neulich schon mal drüber unterhalten. Die wetten, dass sie bei Big Bang lachen sie doch. Big Bang lachen sie doch bestimmt auch im Hintergrund,
Das
oder?
war's. Ja,
Ja,
du hast gesagt,
genau.
du magst keine Sitcoms, weil dir sozusagen vorgegeben wird, weil du lachen
Genau,
musst.
ich hasse das. Ich finde das, also wirklich, mich macht das richtig aggressiv, wenn dann so ein künstliches Publikum im Hintergrund lacht und mir quasi sagt, jetzt ist lustig gewesen, jetzt musst du lachen, hahaha.
Aber die
Oh.
sind nicht künstlich. Das wird vor Publikum aufgezeichnet.
Nein.
Doch.
Niemals.
Das ist der Sinn von Sitcoms. Die werden live wie im Theater aufgezeichnet. Also heutzutage nicht mehr alle. Zum Beispiel, was wurde denn nicht aufgezeichnet vor Publikum? How I Met Your Mother wurde ohne Publikum aufgezeichnet. Da werden dann aber, weil es auch eine Sitcom ist, die Lacher eingespielt sozusagen. Aber Friends, der Fresh Prince. Diese ganzen alten Sachen, Full House etc. pp. Und auch The Big Bang Theory werden vor Publikum aufgezeichnet. Und da lacht das Publikum.
Was heißt denn Sitcom? Also Sit von Sitzen?
Ich glaube, nee, Situation Comedy.
Ah.
Da kannst du Tickets kaufen fürs Studio und dann setzt du dich dahin und guckst, wie die das aufzeichnen.
Das glaube ich nicht.
Das ist so.
Das google ich.
Ja, mach.
Wir haben heute Morgen auch wieder so eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, das glaube ich nicht, das google ich.
Es gibt von Friends auch so eine Reunion. Ich glaube, die läuft auf Wow oder so. Wo die jetzt irgendwie nach 20, 30 Jahren wieder alle zusammengekommen sind und durch die alten Studios laufen und so. Und da siehst du, wo in dem Studio die ganzen Sitzplätze sind. Und es werden auch alte Backstage-Szenen und sowas gezeigt, wo du das ganze Publikum, was da sitzt, siehst. Also das ist, deswegen lachen die Leute ja. Dass Lacher eingespielt wurden, ist erst später passiert bei Sendungen, die eben nicht live aufgezeichnet wurden, damit sie trotzdem diesen Sitcom-Charakter behalten. Aber eigentlich, ursprünglich war das nur so, dass die Leute gelacht haben, weil sie im Publikum sitzen und die Leute einfach, weiß ich nicht, für eine Folge irgendwie 8 Stunden in diesem Publikum saßen, weil die ja ständig cutten und wieder anfangen und cutten und wieder anfangen und cutten und wieder anfangen. Und jetzt überleg dir doch mal, auch wie frustrierend das für
Nein.
die Schauspieler ist, dass die ständig, wenn sie irgendwie eine Bit, also irgendeinen Gag gemacht haben und die dürfen aber eigentlich ja nicht lachen, aber das ganze Publikum lacht, dann ernst zu bleiben. Also ich finde es.
Wer setzt sich denn 8 Stunden dahin?
Du, alle möglichen TV-Produktionen brauchen so lange. Warst du schon mal bei einer TV-Produktion? Also als Gast bei einer Sendung, meine ich.
Nein, nein.
Ich war bei TV Total, ich war bei X-Factor und so. Ich habe.
X-Faktor, das von RTL 2?
Nee, nicht das Unfassbare. Sondern Vox, zwar so eine Musikcasting.
Ach so, ah, okay. Du, und man sitzt 8 Stunden dort?
Ja.
Darf man auf Toilette gehen?
Während der Aufzeichnung nicht, ne?
Oh, das wäre ja mein Tod. Oh Gott,
Ja,
nein.
das ist richtig. Ich glaube, TV Total hat nur 6 Stunden gedauert. Also von dem Punkt, wo du hingesetzt wirst und nicht mehr aufstehen darfst, bis Ende der Aufzeichnung,
Oh mein Gott.
sind, glaube ich, 6 Stunden gewesen oder so.
Da musst du ja auch erstmal Zeit für haben. Das ist ja der Knaller. Nee, also dann wäre, nee, ich würde dann wirklich eher so zu so Live-Formaten nur gehen. Keine Ahnung, Let's Dance oder so. Ich bin ja auch so eine Tanzmaus, aber da habe ich auch gehört, da kommt's, das ist voll die winzige Tanzfläche wohl in echt. Also es sieht voll winzig aus. Und es ist, glaube ich, auch, kommt sehr stark drauf an, wo du dann da sitzt.
Aber guck mal, Let's Dance fängt um 7:45 an.
Ja.
Hingesetzt mit den ganzen Proben und Aufwärmen und so weiter wirst du bestimmt um 5 oder um 6. Und es geht bis um 12. Dann
Was?
sitzt du auch 6 Stunden.
Ich muss mich um 5 da hinsetzen, wenn um 8 Uhr die Sendung anfängt.
Ja, die machen Bildproben, die Leute werden umgesetzt und geguckt, ob die da alle fein sitzen und ob die Klamotten zu denen passen, nicht zu denen passen, zusammenpassen, nicht, dass sich da was beißt. Wer sitzt wo, wer ist bei welchem Kameraausschnitt zu sehen. Dann gibt es da erstmal eine Stunde Partymusik, dann kommt irgendwie ein Warm-Upper, dann
Ach du Alarm.
ist nicht so, dass du ein Ticket kaufst und dann kommst du da um 8 Uhr an, um 7:45 geht's los und dann gehst du um 12 wieder nach Hause.
Da hätte ich ja so gar keine Lust. Nee, okay. Nee, das wäre ja mein Tod, wirklich. Also ich bin ja der ungeduldigste Mensch auf der Erde. Da würde ich ja, da würde ich durchdrehen. Sehr gut, dass du das sagst. Ich möchte bitte niemals bei einer TV-Produktion im Publikum sitzen. Das ist, ja.
Und so muss das bei den Friends, beziehungsweise bei egal welcher Sitcom-Aufzeichnung, muss das auch so gewesen sein.
Ja, okay, nein. Also dann bin ich froh, dass ich sie weder als Live-Publikum noch als Fernsehpublikum gesehen habe, weil ich glaube, ich habe nichts. Ich vermisse nichts.
Ich glaube, ich muss mir neue Freundinnen suchen.
Stimmt, mit Monja hattest du auch schon so ein Thema mit irgendwelchen Fernsehguck-Sachen.
Ja, ich finde es ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm, dass auch wirklich, ich glaube, ich habe nur eine einzige Freundin, die Friends gesehen hat. Bei den anderen Sitcoms bin ich mir noch nicht mal sicher. Aber der Rest.
Also meine beste Freundin hat das auf jeden Fall auch geschaut. Und die hat auch, glaube ich, dieses How I Met Your Mother geschaut. Es haben ja schon sehr, sehr viele geguckt. Also man kann ja jetzt nicht sagen, dass das ein Nischenphänomen ist.
Nee, eigentlich nicht. Aber das Ding ist, ich spreche halt normalerweise ganz oft in Zitaten oder so. Oder sag halt sowas wie, ich hätte gerne ein Hirn wie Sheldon. So sind wir ja darauf gekommen. Und wenn dann die anderen Menschen nicht weiß, was ich damit meine, ist das so, wie du hast das nicht gesehen. Und so geht das ja ständig in meinem Hirn.
Ja, dann musst du was Populäreres nehmen. Dann musst du sagen, ich hätte gerne ein Hirn wie, weiß ich nicht, Einstein oder so.
Ja, aber Sheldon hat ein, ich habe vergessen, wie das heißt. Ist kein fotografisches Gedächtnis, sondern ich weiß es nicht. Die bessere Stufe von fotografischem Gedächtnis. Also der vergisst nichts und weiß alles. Also was er mit 3 Jahren zum Frühstück genommen hat, um welche Uhrzeit, was er da hatte, weiß er noch.
Ja, das ist
Und
ja
wie
die
das
Be
Wetter war und wie, keine Ahnung was.
Ja, das ist ja wirklich schon Neurodivergenz. Also das ist ja wie bei diesen Savants teilweise, die so Inselbegabungen haben. Aber das
Das
ist
ist
auch
schon krass.
gruselig, ne? Sich an alles zu erinnern. Stell dir mal vor, oh mein Gott.
Ja.
Wenn du jetzt genau weißt, was du an diesem Tag vor 8 Jahren getan hast.
Ich weiß, also ich kann mir auch nicht vorstellen, ob du das dann dauerhaft alles irgendwie präsent hast oder ob du dich bewusst.
Nein, kannst du ja gar nicht. Weißt du, wie viel, weil du da.
Weil wie, da platzt dir doch das Hirn.
Nein, vor allem, du bräuchtest ja unendliche Mengen an Glukose da ständig, um dein Gehirn zu unterhalten.
Ja.
Also das wäre ja völlig, wir sind ja als Menschen grundsätzlich Energiesparer. Wir wollen ja keine Energie loswerden. Und die Energie, die wir haben, die geht als allererstes sowieso in unser Gehirn, weil das einfach der wichtigste Teil ist, ne? Und wenn das Gehirn aber dann so viel verbraucht, das, puh, ja, nee. So viel Glukose kannst du gar nicht reinkippen.
Wenn du die ganzen guten Sachen nicht guckst, ja, also ganz offensichtlich keinen Geschmack hast,
Aha.
was guckst du denn sonst?
gute Sachen. Ich gucke gute. Weißt du, was wir aktuell zum Beispiel gucken? Wir gucken wieder Prison Break. Hast du das geschaut?
Nee. Du hast mir das schon zweimal empfohlen. Es
Ach
steht auf
ja,
meiner
easy.
Watchlist.
Ja, pack's mal auf die Watchlist. Also, man muss schon sagen, es ist teilweise schon so, dass es so ein bisschen Logiklücken hat. Ja, also man denkt sich so, hä? Also. Wie sind die denn jetzt dahin gekommen? Das ist schon ein bisschen unlogisch, dass die jetzt in 3 Sekunden da irgendwie rausgekommen sind oder so. Na, also das hat schon so ein paar Logiklücken, aber wenn man so Fan ist, dann denkt man sich die Logiklücken halt einfach weg. Aber es ist eine sehr, sehr gute Serie. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Serie. Und ich gucke das halt auch. Ich gucke, das ist vielleicht so ein bisschen tatsächlich eine Berufskrankheit. Ich gucke so Filme tatsächlich dann auch mit so meinem Psychologen-Ich, ne? Und erkenne dann da so Sachen oder meine Sachen zu erkennen. Und das ist schon auch sehr spannend. Die Hauptfigur bei Prison Break ist ja dieser Michael Scofield und der bricht in ein Gefängnis ein, also ohne hier zu spoilern, das kann man ja schon sagen, das kriegst du ja in jeder Inhaltszusammenfassung gezeigt. Der bricht in ein Gefängnis ein, um seinen, nein, der bricht nicht in ein Gefängnis ein, der überfällt eine Bank, um ins Gefängnis zu kommen, und in diesem Gefängnis ist sein Bruder Insasse und zum Tode verurteilt, und er möchte ihn aus diesem Gefängnis heraus befreien.
Das sind doch diese
Und
zwei Hotties, auf die jeder scharf war in der Zeit, in der das rauskam, oder? Ich
ja.
erinnere mich noch, dass da überall so Bilder von denen und so Sixpack und diese zwei,
Echt?
die haben doch beide so kurz rasierte Haare.
Ja, weil das halt diese Knastfrisur da ist.
Ich glaube, das waren so voll, also wie gesagt, ich habe die Serie nie gesehen, aber ich erinnere mich daran, dass alle möglichen Ladies zu der Zeit komplett ausgeflippt sind und diese Serie gucken wollten, nur weil die zwei Typen so heiß sind.
Ja, bestimmt.
Deswegen habe ich noch im Kopf, dass das so ein Frauenschwarm-Seriending war. Wer von den beiden ist denn der im Knast sitzt zuerst? Und also ist der Jüngere im Knast?
Nein, der Ältere. Der ältere Bruder ist im Knast. Und der wurde zu Unrecht zum Tode verurteilt, weil der soll angeblich den Bruder der Präsidentin ermordet haben.
Nicht gut.
Und das ist aber halt alles so eine riesengroße Verschwörung, ja. Auf jeden Fall bricht sein kleiner Bruder, nein, er bricht nicht ein, sondern er kommt dann ins Gefängnis und möchte gerne ausbrechen, natürlich, um seinen Bruder vor der Todesstrafe zu bewahren.
Hat der vorher schon einen Plan gemacht?
Der hat vorher schon einen Plan gemacht, und diesen Plan hat er sich komplett auf den ganzen Körper tätowiert, auf den ganzen Oberkörper. Deswegen ist er ja so all over der Oberkörper tätowiert, weil er jedes Detail seines Ausbruchsplans auf seinen Körper tätowieren lassen hat.
Das ist ja ein sehr intelligenter Spickzettel.
Ja, sehr interessant. Aber da denke ich mir auch wieder, ne, wenn ich mich so krass, das war ja früher immer der Trick in der Schule, wenn du einen Spickzettel schreibst, befasst du dich ja so sehr mit den Inhalten und wie du sie strukturierst und in klein schreibst, bla bla bla, dass sie danach eigentlich in deinem Hirn sind und du den Spickzettel gar nicht mehr brauchst. Und das dachte ich mir bei der Serie ja auch.
Er ist halt so Dumbos Feder.
Ja, der hat wirklich jedes einzelne Detail, und der hat das so krass geplant und überlegt und so. Und dann dachte ich auch am Ende, na ja, also dafür hättest du jetzt aber dein Tattoo da nicht gebraucht. Das hast du dir ja wohl merken können. Aber na gut, es war auf jeden Fall ziemlich viel, und es kommt dann auch raus, warum der das so gut planen konnte, weil er nämlich ein sehr begabter, was ist er eigentlich, Architekt, Bauingenieur?
Also ein Schlaubi-Schlumpf.
Ja, auf jeden Fall hat er hat das Gefängnis mitkonzipiert damals, mitgebaut sozusagen.
Welch ein Zufall.
Ja, was für ein Zufall. Deswegen kannte er auch die ganzen Pläne und pipapo. Naja, die Serie ist wirklich sehr spannend, und es sind wirklich clevere Twists dabei, die man nicht erahnt, wenn man es nicht schon wie ich dreimal geschaut hat. Ja, und die Hauptfigur ist eben aus meiner Sicht auf jeden Fall neurodivergent. Und
Welche der beiden Hauptfiguren, der im Knast sitzt oder der zum Ausbrechen in den Knast kommt?
der zum Ausbrechen in den Knast kommt, der jüngere Bruder, der Michael, genau.
Okay.
Und der ist, also aus meiner Sicht ist er auf jeden Fall hochbegabt. Eventuell hat er auch eine Autismus-Spektrumstörung und vielleicht sogar auch ein ADHS, wobei das bezweifle ich so ein bisschen, weil, naja, however, er ist auf jeden Fall in der Serie, kommt dann eben auch raus, warum er so ist, wie er ist. Also er ist auf jeden Fall überempathisch. Er hat ein extrem schlechtes Gewissen, wenn Menschen ja durch ihn verschuldet oder auch nur sekundär durch ihn verschuldet zu Schaden kommen. Und das kommt eben im Laufe der Serie immer wieder raus. Und ja, und dann wird eben auch klar, er hat auch auf jeden Fall Trauma erfahren, also nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich viel. Und ja, und das ist einfach, insgesamt ist es für mich sehr, sehr spannend, diese Persönlichkeit, die da eben ausgearbeitet wurde, also diesen Charakter quasi zu beobachten. Und gleichzeitig habe ich neulich dann eben auch aus reinem Interesse heraus über diesen Schauspieler ein bisschen recherchiert. Und
Selbstverständlich, weil wir googeln ja alles.
wir googeln ja alles natürlich, und nicht nur um die hotten Bilder in der Google-Bildsuche zu entdecken, sondern wirklich um
Während du erzählst, muss ich die jetzt nochmal googeln. Ich habe nicht mehr auf dem Schirm, wie die aussehen.
ja, er heißt Wentworth Miller, für alle, die auch googeln wollen. Auf jeden Fall,
Wir googeln jetzt alle.
genau, wir googeln jetzt alle. Und er hat auf jeden Fall auch eine Geschichte, die gar nicht so easy ist. Und er hat, ja, aus meiner Sicht, ich würde ihm auch definitiv Trauma andichten. Ja, also ich mache das natürlich nicht, weil ich mache keine Zuschreibungen auf Menschen, die ich nicht kenne, aber was man so von ihm liest, kann man das durchaus vermuten. Er hat ganz, ganz spät sich als homosexuell geoutet, musste da natürlich auch viel, viel einstecken. Ja, also das hat er natürlich auch erst nach der Serie oder Vor der allerletzten Staffel hat er sich, glaube ich, dann geoutet oder als die letzte schon durch war, das weiß ich gar nicht mehr, weil er war natürlich der Frauenschwarm und durfte deswegen nicht homosexuell sein, öffentlich.
Auch fies, ne? Also ich glaube, früher war das noch schlimmer als heute, aber es gibt ja relativ viele Schauspieler, Sportler, Musiker.
White Collar. White Collar, Matt Bomer. Hottie ohne Ende. Ja, super sympathischer Kerl. Und auch er hat sich erst nach der Serie, glaube ich, geoutet als
Ja,
homosexuell.
ganz viele. Und ich habe auch schon gehört, dass die das teilweise in ihren Verträgen stehen hatten, weil die halt so Frauenschwarmpotenzial hatten, dass die Leute Angst hatten, wenn die sozusagen nicht verfügbar sind, was auch
Ja,
ein Witz
richtig.
ist, weil wären die verheiratet, wären sie auch nicht verfügbar. Aber
Die Illusion musste gewahrt werden, ja, wie bei diesen ganzen Boygroups auch, ne?
ja, genau. Da ist ja auch in jeder Boygroup war mindestens einer schwul und durfte es nicht sagen.
Ja, richtig traurig einfach, weil das ist auch traumatisch, ne? Das ist,
Ja.
wenn du deine Authentizität untergraben musst, dein wahres Ich nicht leben und zeigen darfst. Das ist wirklich, das ist ganz, ganz schlimm. Und naja, auf jeden Fall hat der Schauspieler aber auch jetzt mit 40, 48 erst ganz spät also seine Autismusdiagnose bekommen. Und ja, also ich finde es einfach super interessant. Es gibt tatsächlich scheinbar viele, viele Parallelen zwischen seiner Rolle und seiner wahren Person. Und ja, das fand ich einfach spannend. Und die Serie insgesamt ist einfach, ich finde sie einfach cool. Ist natürlich immer Geschmackssache bei allen Filmen, Serien und so weiter, aber ich finde, es lohnt sich und ja, es ist spannend einfach. Man guckt's gerne.
Mein Hirn geht gerade in drei verschiedene Richtungen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, in welche Richtung wir jetzt gehen. Richtung Nummer eins.
Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Bye bye.
Genau. Aber hier gibt es kein richtig oder falsch, wie bei der Sendung. Aber Richtung Nummer eins wäre, mich würde interessieren, ob dir, weil ich kann mir vorstellen, bei mir ist das ja ähnlich. Ich denke zwar nicht in potenziellen psychologischen oder neurologischen Diagnosen, aber ich gucke bei Filmen und Serien schon nach Verhaltensmustern, nach Ursachen für Verhaltensmustern und so weiter. Und ich kann es auch nicht abschalten, weil ich es einfach irgendwie interessant finde. Und meistens ist das auch sehr gut gemacht. Also dass egal, ob das ein Film ist oder eine Serie und du siehst irgendwelche sehr destruktiven Verhaltensmuster von irgendeiner Person, dann hast du meistens auch irgendeinen Kontext zu der Geschichte dieser Person, so dass sich das dann erklärt. Also entweder mich würde interessieren, ob dir noch andere Film- oder Serienfiguren einfallen, bei denen sozusagen das psychologisch so interessant für dich war. Oder mich würde interessieren, weil jetzt neurodivergent und Autismus, Spektrum und ADS und so weiter und so fort schon genannt wurde, mich würde interessieren, wie du dazu stehst, dass das so überpräsent ist, alles aktuell?
Oh, da machen wir aber einen Riesenfass
Was war denn der
auf.
dritte Weg? Habe ich vergessen.
Siehst du?
Siehst du? Löcher im Hirn.
Erinnerungsspur nicht wieder aufgefunden.
Nee, die ist weg. Habe jetzt auch keine Taschenlampe parat, um da kurz auf die Suche zu gehen. Ich weiß es nicht mehr. Also du darfst jetzt eins von den beiden aussuchen.
Ich spiele hier gerade mit so einem ganz krassen Fidget Spinner von meiner Tochter. Gerade umgezogen bin in ihr Kinderzimmer. Das hatte die in der Schule im Nikolausstiefel. Ist das nicht cool? Das ist wie so eine Spinne aus so ganz vielen verschiedenen Gliedern. Also richtig? Okay, also ich schweife ab. Ja, es gibt unendliche Serien, unendlich viele Serien mit hochspannenden und auch Filme natürlich mit hochspannenden Charakteren und vor allem aber auch mit super spannenden Dialogen und Konflikten. Und ich wollte gar nicht, dass das so rüberkommt, dass ich in Diagnosen denke. Das tue ich nämlich auf gar keinen Fall. Also das tue ich eigentlich tatsächlich nie. Ich als systemische Beraterin, ich diagnostiziere ja auch nicht. Also ich mache keinen ICD-10-Katalog auf und sage, okay, du hast jetzt auf jeden Fall das und das. Das ist gar nicht meine Aufgabe und das liegt mir auch fern. Ich bin nicht so der Freund vom Diagnostizieren und Überdiagnostizieren und immer und wie. Und Hauptsache, wir haben irgendeine Diagnose, auch wenn die Krankenkasse das natürlich braucht. Aber
Es wäre schon sehr witzig, wenn du vorm Fernseher sitzt mit so einem ICD-10-Schild in der Hand
einfach mal aufschlagen. Mal gucken.
und das beim Fernsehen aufschlägst und guckst, welche Diagnose könnte zu
Es
welchem.
gibt einen, die ICD-10-Code für Probleme mit Schwiegermenschen, Schwiegereltern.
Nee, echt?
Ja, wirklich. Gibt's einen ICD-10-Code dafür? Ich kann dir ihn gerade nicht auswendig sagen, aber schon verrückt, was da teilweise alles Mögliche drin steht in diesen Diagnostikmanualen. Aber
Hast du die ICD-11? Hast du dich damit schon beschäftigt mit dem neuen?
mit dem, was eigentlich gültig ist, quasi. Nö.
Ich glaube, jetzt sind noch beide gültig. Ich weiß noch nicht mehr, wie lange noch.
Aber eigentlich ab seit schon ein paar Jahren jetzt die ICD-11. Offiziell. Aber nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht, weil es auch für meine Arbeit gar nicht wichtig ist, wie gesagt, ne? Es ist für mich gar nicht so wichtig und Diagnosen können wichtig sein und können wertvoll sein, auf jeden Fall. Für mich und meine Arbeit sind sie es nicht. Deswegen, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich mit einer Diagnosebrille auf Leute zugehe oder solche Serien schaue. Das auf keinen Fall. Aber ich habe schon so einfach das Bedürfnis, Menschen zu verstehen. Das war ja auch mein ursprünglicher Antrieb, quasi Psychologie zu studieren, weil ich einfach verstehen möchte, okay, warum ist diese Person möglicherweise so? Und das ist ja immer nur ein möglicherweise. Wir können ja immer nur Vermutungen aufstellen oder Thesen aufstellen, die wir dann überprüfen oder eben auch nicht. Und das finde ich schon sehr spannend. Also so gucke ich durchaus auch Filme und Serien und überlege, okay, warum könnte das jetzt so und so sein? Und ach, der hat doch bestimmt das und das als Bedürfnis oder als Hintergrund. Und ja, ich liebe das. Ich finde das auch total spannend. Und in manchen Filmen haben die das gut ausgearbeitet und in anderen auch irgendwie eben nicht. Und da merkt man dann einfach so, okay, da gibt's auch irgendwie so eine Lücke. Also wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel auch so einen Weihnachtskinderfilm, so einen neuen, geguckt auf Netflix. Und da gab es dann zum Beispiel auch ein böses Mädchen und ein liebes Mädchen. Und das böse Mädchen stellte sich dann aber heraus, war gar nicht böse, böse, sondern es hat das eigentlich alles nur gemacht aus einem, ja, sagen wir, aus einem guten Grund. Und am Ende wurde aber nicht herausgestellt, also ich will es jetzt nicht zu sehr spoilern, auf jeden Fall kriegt dann das eine, das liebe Mädchen, das böse Mädchen bekommt alle Geschenke vom Weihnachtsmann und gibt sie aber weiter an das liebe Mädchen, an seine Schwester, weil sie sagt, die können ja gar nicht für mich sein, ich bin doch so ein böses Mädchen. Und es wird dann aber auch nicht aufgelöst, ob der Weihnachtsmann die Mädchen tatsächlich verwechselt hat oder ob er absichtlich dem, in Anführungszeichen, bösen Mädchen die ganzen Geschenke gegeben hat, weil er sehr wohl verstanden hat, dass sie gar nicht böse ist, sondern das alles aus guten Gründen tut. Und da ist es zum Beispiel überhaupt nicht gut herausgearbeitet worden. Und so sehe ich das bei vielen, vielen Sendungen leider, dass es einfach nicht gut aufgelöst wird, dass der Otto-Normal-Zuschauer die Botschaft auch gar nicht kriegt. Und das finde ich irgendwie schade. Und auch mit diesem guten Grund, ne, das finde ich schon. Es gibt für alles einen guten Grund. Und du hattest es, glaube ich, mal so cool in deiner Story mit diesem, es gibt in so Heldenfilmen
Ja.
immer einen krassen Bösewicht. Und einen, der eben Held ist. Und ganz oft haben beide eine sehr, sehr ähnliche Vergangenheit oder eine sehr, sehr ähnliche Geschichte. Auch hier wieder Trauma in der Regel. Ja, also sie wurden irgendwie als Kinder misshandelt oder ausgesetzt oder verlassen oder was auch immer. Ja, und die Helden und die Bösewichte haben oft die gleiche Geschichte, nur dass der Bösewicht halt irgendwo an der falschen Stelle dann abgebogen ist, während der Held sich da selber noch irgendwie rausretten konnte und das zum Guten wenden konnte. Und das ist echt so auch ein bisschen die Tragik des tatsächlichen Lebens, ja, ne? Also, das hast du ja wirklich im realen Leben auch, nicht nur bei Filmstars und Musikstars oder so, die einen versacken dann irgendwie im Drogensumpf oder sterben relativ früh, weil sie eben nicht damit klarkommen und die anderen retten sich dann doch irgendwie da raus, kriegen noch die Kurve und machen dann vielleicht was Positives daraus, eine positive Wendung. Und ja, und da ist es ja so spannend, welche Faktoren begünstigen eben das eine oder das andere.
Das wollte ich dich gerade fragen, weil klar kann man, also deswegen mag ich tatsächlich mittlerweile auch so Superheldenfilme. War ich ja früher nicht so der Fan von. Also prinzipiell war ich früher nicht so der Fan von allen Filmen, die in irgendeiner Art und Weise nicht realistisch genug sind. Ich konnte also weder so Sachen wie Harry Potter oder so gucken, also alles, was mit Raumschiffen, mit Aliens, mit Zauberern, mit Fabelwesen, mit Superhelden, alles, was nicht der Realität entspricht oder nicht tatsächlich so im Leben passieren kann, war für mich so weit fern von der Realität, dass ich mir nicht angucken konnte. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Es gibt immer noch Sachen, die ich nicht gerne gucke, aber ist nicht mehr ganz so extrem. Und mittlerweile habe ich auch die ganzen Marvel-Sachen durch und die ganzen Harry Potter-Sachen und Star Wars und so weiter. Aber bei den Marvel-Sachen bin ich tatsächlich hängen geblieben. Und zwar eben aufgrund dieser ganzen Helden-Bösewicht-Reisen, die Marvel, wie ich finde, relativ gut umsetzt, weil sie einfach sehr interessant sind. Und auch die einzelnen Charaktere und Achillesfersen von diesen Superhelden super spannend ist. Oder wie diese Superkräfte sich überhaupt manifestieren. Also zum Beispiel Hulk finde ich immer einen super interessanten Charakter, weil der ja nur groß und grün und stark wird, wenn er seine Emotionen nicht regulieren kann.
Ja, cool.
Der wird ja nur groß und grün und stark, also zum Hulk, wenn er wütend ist.
Ja, da gibt es auch einen coolen Disney-Film für Kinder, der so ähnlich ist. Red heißt
Ich finde
der.
das schon eine krasse Nummer. Und als der in dem ersten Hulk-Film versucht, sein Hulk-Dasein unter Kontrolle zu bekommen, weil er ja eigentlich ein Doktor und Professor Doktor ist und sich das alles nicht leisten kann mit dieser Hulk-Nummer, geht er ja von Station zu Station und lernt so Sachen wie Tai Chi, Atemtechniken, Meditation, etc. pp., um seine Emotionen regulieren zu können, um nicht ständig zum Hulk zu werden. Ich finde, dass wenn man die Figur Hulk mal weglässt, sondern einfach nur das Zerstören, reaktiv sein, Emotionen gut nicht kontrollieren können, dann finde ich, ist das sehr anpassbar auf unsere Leben. Weißt du, deswegen finde ich es so spannend.
Total, aber auch da die Frage, Idi, was, weil ich habe das nicht geguckt. Was macht er ansonsten? Er macht ja mit diesen ganzen Regulationstechniken, die du jetzt gerade gesagt hast, macht er ja eigentlich nur Pflaster auf Wunde kleben. Kommt heraus, warum er ursächlich so ist? Was ist die Ursache dessen, dass er so grün und wütend und seine Emotionen nicht kontrollieren kann?
Ich weiß es nicht. Also du siehst auch, als er noch nicht Hulk ist, siehst du nicht, dass er oft wütend ist oder so. Vielleicht ist auch das Thema eher, dass er die Wut sonst nie rauslässt und die durch diesen Unfall und er wird Hulk und so, dass dadurch auf einmal sichtbar wird, dass er eigentlich wütend ist, weil davor kriegst du das nicht mit.
Ja, spannend, weil sowas finde ich, ja.
Als würde seine Wut, die ganze Zeit gar nicht vorhanden war in seiner Wahrnehmung, auf einmal groß und grün wird und er es nicht mehr kontrollieren kann, weil er sie die ganze Zeit unterdrückt hat.
Ich wollte gerade sagen, damit er sie endlich mal wahrnimmt und sieht,
So.
ne? Das ist ja ganz oft so. Also das kannst du ja wirklich super gut auf alle möglichen Symptome übertragen. Gerade auf Wut bei Frauen, ne? Die äußert sich ja nicht selten, unterdrückte Wut dann auch in einer Autoimmunität, in einer Autoaggression, also quasi, dass der Körper sich gegen sich selbst richtet, wenn die Wut immer und immer und immer unterdrückt und darf nicht raus und wir sind ja Frauen und brav und lieb und nett und freundlich und so. Ja, deswegen ist ja immer, also für mich ist dann immer die Frage, was ist denn ursächlich für diese Thematik? Weil natürlich kann ich jetzt also finde ich ja auch super, dass dann sowas gemacht wird, ne? Wie kann ich denn jetzt lernen, meine Emotionen sozusagen in den Griff zu kriegen? Wobei ich in den Griff klingt auch schon wieder so, jemand packt mich im Nacken oder ich packe mich selber im Nacken und habe mich im Griff. Also ich würde eher sagen, wie kann ich denn lernen, meine Re Emotionen gesund zu fühlen, zu verkörpern und dann zu regulieren, weil das ist ja immer das, ich höre das ja ständig und sehe das ständig, wie kann ich denn meine Emotionen regulieren? Und ich sage immer, ja, wie kannst du denn die 2 Schritte davor erstmal gehen, weil ganz viele
Ist
verpassen.
das bei dir in der Reihenfolge?
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, bei mir ist es umgekehrt. Ich muss mich, wenn ich merke, dass ich kurz vorm Explodieren bin und ich in dem Moment, glaube ich, auch noch gar nicht richtig zuordnen kann, was gerade passiert. Bin ich jetzt wirklich wütend oder ist irgendwie Traurigkeit oder Verletzung drunter eigentlich oder so? Und ich weiß gerade noch nicht so richtig, was passiert. Ich weiß nur, gleich flippe ich aus. Dann muss ich es erst regulieren, bevor ich überhaupt einen Zugang dazu finde, was überhaupt gerade los ist.
Na, das wäre ja aber dann schon eine Metaperspektive und eine Reflexion. Aber erstmal zu fühlen, welches Gefühl ist denn gerade da? Das ist schon eigentlich der erste Schritt. Und ob du es dann zuordnen kannst oder nicht, also ob du jetzt sagst, okay, ich weiß gerade noch nicht so genau, ob Wut oder Traurigkeit, ist jetzt auch gar nicht so zwingend, dass du das jetzt sofort und direkt dann unterscheiden kannst, aber du kannst dich danach erstmal in einer Verkörperung ausprobieren. Ja, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt weinen muss? Möchten da eigentlich vielleicht Tränen rauskommen? Dann kann ich das mal ausprobieren, ja, ob ich meinem Körper Raum geben kann zum Weinen. Oder habe ich das Gefühl, ich will eigentlich hier alles gerade kurz und klein schlagen? Dann habe ich einen starken körperlichen Impuls, ja, einen sehr energiegeladen, also Wut ist ja eine großartige Emotion, weil sie so extrem viel Energie bereitstellt. dann habe ich diese Energie, die muss ich dann erstmal verkörpern. Also kann ich jetzt vielleicht einen Karton zertreten oder ein Telefonbuch zerreißen oder weiß ich nicht, ne? Kann ich irgendwie.
Darf ich dich kurz daran erinnern, dass wir 2024 haben und sehr wahrscheinlich die meisten Haushalte keine Telefonbücher?
Also bei uns im Rewe liegen die gelben Seiten aus. Die funktionieren
Nein.
auch. Doch, 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 doch. Und die funktionieren auch.
Ich dachte, die gäbe es mittlerweile nicht mehr.
Dann nimm halt deinen Amazon-Karton. Also irgendwas wirst du finden.
Ich habe mich nur gerade gefragt, wie viele Menschen, die vielleicht ein Ticken jünger sind als wir zwei, vielleicht gar nicht mehr wissen, was ein Telefonbuch ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht mehr, was ein Telefonbuch ist und wie dick und schwer und nicht zerreißbar das Ding ist.
Ja, ein Telefonbuch ist der Brockhaus für Telefonnummern. Man kann sie dort nachlesen. Und dadurch, dass da alle Telefonnummern der halben Stadt drinne stehen, ist es sehr dick und man kann es kaum zerreißen oder gar nicht zerreißen. However, wir waren bei Emotionsverkörperung.
Ja, und Telefonbücher zerreichen.
Genau.
Ja.
Also verkörpern der Emotion, ja, das ist der zweite Schritt. Du musst erstmal dann deine Emotionen herauslassen, weil Emotion kommt von emovere, nach außen bewegen. Da will was raus und das will nicht nach drinnen verpackt werden, sondern das will nach außen verkörpert werden. Und da darf ich dann ausprobieren, okay, was tut mir denn gerade gut? Was ist denn mein Körperimpuls? Und das ist schon das Problem, weil viele spüren das eben gar nicht mehr. Viele können die Gefühle nicht mehr zuordnen. Viele können die Körperimpulse gar nicht mehr richtig erfühlen. Was würde denn gerade da durch meinen Körper fließen wollen? Wie würde sich das denn gerne äußern wollen? Mit welcher Bewegung könnte ich dem Ganzen denn ja Raum geben, sozusagen sich zu entfalten? Und erst danach kommt eigentlich die Regulation und das, was du beschrieben hast, keine Ahnung, eine Selbstumarmung, eine Atemtechnik, Tai Chi, weiß ich nicht, ja. Das ist eigentlich erst der letzte Schritt, weil ich kann Emotionen nicht wirklich gut regulieren, wenn sie noch gerade durch mich durchfließen wollen und nach außen wollen. Dann kann ich den, also das dann einfach runter zu regulieren, wäre Bypassing. Also das wäre eigentlich Selbstbetrug. Sich quasi permanent runter zu regulieren, ohne die Emotionen jemals gefühlt zu haben. Weil der eigentliche Sinn von Nervensystemregulation ist, sich auch mit schwierigen Emotionen sicher zu fühlen. Also schwierige Emotionen als sicher wahrnehmen zu können, weil wir sie heute selbst, früher nur durch Koregulation und manche heute vielleicht immer noch erstmal nur durch Koregulation,
Kannst du ganz kurz, weil wir hier in dem Podcast über die Tiefen von solchen Themen bisher, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, noch nicht gesprochen haben, für alle, die jetzt also sagen, Koregulation, was?
ja.
Was ist der Unterschied zwischen Regulation des Nervensystems und Koregulation des Nervensystems?
Okay, also eine Regulation ist praktisch, wenn dein Nervensystem sozusagen umschaltet vom sympathischen Modus in den parasympathischen Modus. Also wir haben zwei, Parasympathikus ist dafür zuständig, dass wir kämpfen, flüchten, uns unterwerfen, wegrennen, aber auch Spaß haben oder Sport treiben. Also der Sympathikus ist erregend, anregend, treibend und der Parasympathikus ist entspannend, ist für Verdauung, ist für Kreativität, also alles, was uns runterbringt und in einen Erholungszustand bringt. Und diesen Parasympathikus haben Kinder leider noch nicht wirklich ausgereift, während der Sympathikus schon voll am Start ist. Und den Parasympathikus leihen sich Kinder als erstes von ihren Eltern aus, von ihren Bezugspersonen aus,
Wie lange denn?
die hoffentlich sehr reguliert sind. Lange.
Weil dass Babys das nicht können, ist mir klar. Was ich auch immer sehr spannend finde, ist, dass du anhand von Babys auch siehst, wie entspannt du bist. Wenn die sich, ne, wenn Babys nicht aufhören zu schreien, meine Mutter hat mir mal erzählt, dass immer wenn sie mich baden wollte, weil sie so Panik hatte, was falsch zu machen beim Baden, habe ich geschrien wie am Spieß, als würdest du mich umbringen wollen, wenn sie versucht hat, mich zu baden. Und bei meinem Vater war das nicht so, weil der
Ja.
tiefenentspannt war und gar keinen Schmerz damit hatte, habe ich in der Sekunde, in der ich sozusagen den Arm gewechselt habe, von Mutter zu meinem Vater, war ich ruhig
Ja, das kann.
und habe gebadet und alles feini. Und meine Mutter hat irgendwann auch festgestellt, dass sie durch diese Anspannung auch so hart ist. Also die war richtig.
Fest, Muskulatur, ja.
So. Aber gut, das war eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage war, wie lange haben Kinder nicht selbst die Fähigkeit, sich zu regulieren.
Ja, also man muss schon vorsichtig sein mit diesen Aussagen. Ich hasse diese Aussage, entspanntes Kind, entspannte Eltern, entspanntes Kind, ne? Weil das ist es eben nicht immer. Und Eltern sind auch nicht an allem schuld. Es geht sowieso nicht um Schuld, sondern um Verantwortung. Aber however, wie lange? Lange. Und wenn sie es nicht lernen, lernen sie es auch nicht. Also schau dir die
Aber
Erwachsenen.
ist lange bis Teenie-Zeit oder lange bis Einschulung oder lange bis, also Kindergarten?
Naja, lange, lange ist sehr lange. Also in der Teenie-Zeit, die du jetzt gerade beschrieben hast, orientieren sich Kinder überwiegend an ihren Peers, also an ihrer Peer Group, an den Gleichaltrigen. Und eigentlich alles davor, da orientieren sie sich sehr an ihren Eltern. Also sagen wir mal bis 12, 13 Jahre sind, oder bei manchen früher, bei manchen später, wir wollen jetzt hier nicht über Pubertät diskutieren, aber 11, 12, 13 Jahre sind die Eltern einfach der Hauptorientierungspunkt für fast alles, ja. Und erst in der Pubertät fangen Kinder ja dann auch an, Eltern als ja fehlbar wahrzunehmen und auch sich von den Meinungen der Eltern zum Beispiel abzugrenzen. Vorher werden Eltern idealisiert, ja. Die sind die Besten, die können alles, die sind fehlerfrei, die wissen alles am besten und was die sagen, ist auch die Wahrheit und so ist es richtig. Und dann mit der Pubertät fangen sie an, plötzlich zu erkennen, okay, ich sehe das vielleicht anders und Eltern sind nicht unfehlbar und die wissen auch nicht alles und so weiter. Und wenn ich sage lange, dann meine ich eigentlich so lange, bis sie es gelernt haben.
Sich selbst zu regulieren.
Ja, und wenn sie es nicht lernen, dann lernen sie es halt eben auch nicht. Und deswegen siehst du so viele Erwachsene, die sich selber immer noch nicht regulieren können. Und du siehst das dann in Pseudoregulation. Pseudoregulation, die Flucht in Extremsport, in die Flucht in Alkohol, Stimulantien, Süchte, Zucker als Betäubung, ne, Dopaminkick, Koffein, abends der Wein, abends Netflixen ohne Ende, nur, 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 und ich meine jetzt nicht, dass das nicht auch eine tolle Art zu regulieren ist, aber nur, nur, nur mit zum Beispiel Yoga klarzukommen oder nur mit jeden Tag Atemtechniken überhaupt durch den Tag zu kommen. Das ist auch Pseudoregulation, weil da ist als Grundlage kein gesundes, flexibles Nervensystem drunter. Ja. Und Koregulation ist, wenn ein Mensch einen anderen reguliert, weil dieser eine Mensch hat ein echtes reguliertes Nervensystem, was mindestens in diesem Zeitpunkt eine absolute Sicherheit ausstrahlt, also parasympathisch aktiviert ist und dem anderen Nervensystem signalisieren kann, hey, keine Gefahr, hier ist es sicher. Und wenn ich das aber nicht habe, zum Beispiel als Kind, weil ich als Elternteil permanent im Überlebensmodus fahre, also permanent sympathisch aktiviert bin, weil der Alltag so stressig ist, weil ich eigene Traumata in mir trage, chronische Stressoren, ja, wie People-Pleasing zum Beispiel, ist eigentlich eine Traumareaktion, ist ein Fawn-Response. Ich will immer ständig dafür sorgen, dass alle um mich herum happy sind. Ich habe alle Antennen auf Empfang, ich nehme ganz sensibel wahr, wie die Stimmungen in meinem Umfeld sind und fühle mich krass verantwortlich dafür, dass diese Stimmungen reguliert werden, damit es für mich selbst sicher sein darf. Ja, das ist ein System, was eigentlich in permanenter Überlebensanspannung feststeckt. Und so ein System kann kein anderes System koregulieren, weil es selbst nicht in Sicherheit ist. Und wenn Kinder eben Bezugspersonen haben, möglicherweise nur Bezugspersonen haben, die selbst dysreguliert sind, die feststecken in einer Überlebensschleife, dann lernen sie auch keine Selbstregulation, weil sie gar nicht koreguliert werden können und dadurch auch nicht erfahren, was ist denn überhaupt echte Regulation und wie kann ich das denn vielleicht selber schaffen. Und das ist sehr, sehr traurig und deswegen finde ich eben diese ganzen Nervensystem-Themen auch so wichtig, weil viele von uns das eben nicht gelernt haben, weil wir in der Erziehung auch durch die Erziehung, also die Sozialisierung erfahren haben, dass gewisse Emotionen nicht geduldet werden, weil Eltern sie nicht halten und aushalten können. Ja, also wenn jetzt ein Kind ausflippt, wütend ist oder auch fürchterlich traurig ist, dann hat es manchmal einen Erwachsenen gegenüber, für den diese Emotionen selbst sich bedrohlich anfühlen. Und dieser Erwachsene will dann, dass die Gefühle des Kindes möglichst schnell ein Ende finden und er lenkt dann ab, er beschwichtigt oder er sagt so Sachen wie ist doch gar nicht schlimm oder jetzt hör aber mal auf, mach doch mal kein Drama.
Du musst doch gar keine Angst haben. Du musst doch nicht
Genau.
traurig
Ja,
sein.
genau, du musst gar keine Angst haben, ist doch gar nichts, weil der Erwachsene selbst diese Emotionen nicht aushalten kann und deswegen kann er sie auch bei seinem Kind nicht halten und angemessen begleiten, weil es sich so bedrohlich anfühlt, zum Beispiel Angst wahrzunehmen oder Traurigkeit wahrzunehmen und zu fühlen. Und deshalb ist eben der erste Schritt in der Regel zu lernen, und dafür brauchen auch viele Erwachsene manchmal eben die Koregulation durch eine Vertrauensperson oder zum Beispiel eine Therapeutin oder einen Therapeuten, damit sie erstmals erfahren dürfen, die Traurigkeit, die ich habe, ist ein Gefühl, was eben sehr, sehr schwer zu ertragen ist. Und gleichzeitig, also es geht um diese Gleichzeitigkeit, sitze ich hier mit meinem Körper und überlebe das. Ja, und das ist so, das ist dann eine Erfahrung. Wenn man die Erfahrung dann macht, und die muss man natürlich wiederholt und wiederholt und wiederholt machen, dass dann erlebt man und integriert man, krass, diese Traurigkeit ist überlebbar, also sicher für mich. Und deswegen langfristig eben nicht mehr gefährlich, so dass ich nicht mehr, wenn ich traurig bin, sofort in den Überlebensmodus kippe und direkt versuche, die Traurigkeit mit irgendwas zu betäuben oder wegzukriegen. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass es auch bei Erwachsenen, unabhängig von Kindern, auch Erwachsenen, die gar keine Kinder haben, häufig der Fall, dass sie sich gegenseitig nicht den Raum für ihre Emotionen geben oder das halten können, sondern genau wie du gerade beschrieben hast, dass Eltern manchmal mit ihren Kindern machen, das auch Freunde untereinander machen. Oder in dem Fall eher Freundinnen, ob das bei Männern prinzipiell in Freundschaften genauso ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich sehe das sehr oft oder ich habe das auch schon sehr oft gehört, dass wenn irgendwie eine Freundin zur anderen Freundin kommt und die hat Herzschmerz oder die weint oder keine Ahnung, anstatt sie weinen zu lassen und ihre Trauer, ihren Schmerz, ihren Verlust irgendwie zu sehen, sie zu halten, sie das fühlen zu lassen, dann zu sagen, ja, andere Mütter haben auch schöne Söhne, der war es sowieso nicht wert, der hat dich gar nicht verdient. Komm, wir gehen feiern, komm, wir machen dies, komm, wir machen das. So, anstatt einfach da zu sein und das auszuhalten, können auch kleinere Sachen sein. Keine Ahnung, ein Bewerbungsgespräch gehabt und den Job nicht bekommen oder irgendwas, wo irgendeine in Anführungszeichen negativ, also als negativ wahrgenommene in unserer Gesellschaft, Emotion irgendwie da ist. Und schon versuchst du dein Gegenüber abzulenken, wieder happy zu machen, zu sagen, hat wohl nicht sollen sein, da kommt was Besseres. So, ne, so rumzudrehen und sehe bitte das Positive und hör auf, jetzt irgendwie traurig zu
Ja.
sein. Finde ich sehr schade.
Ja, und das ist genau das, was eben keine Koregulation ist. Weil Koregulation wäre, ich fühle mit, aber ich lasse mich eben nicht mitreißen von dieser Gefühlswelle, sondern ich bleibe weiterhin in meiner Sicherheit. Aber das geht halt nur, wenn ich selbst schon mal diese Gefühle als sicher erlebt habe. Also wenn ich selbst schon mal erlebt habe, boah, ich bin richtig schlimm traurig, weil Beispiel, mein Hund ist gestorben, ja, und das macht mich so schlimm traurig, dass ich durch diese Trauerphase auch durch muss und dass ich weine und verzweifelt bin und irgendwie, ne, einfach in dieser Trauer bin. Und gleichzeitig erlebe ich diese Trauer aber als nicht lebensbedrohlich für mich, weil ich bin trotzdem okay, wie ich bin. Die Gefühle werden von meinem Umfeld vielleicht gespiegelt, akzeptiert. Ich werde im Arm gehalten. Ich werde, ne, also ich werde da vielleicht sogar von anderen durch unterstützt. Und ich erlebe es zumindest als sicher, als überlebbar. Und dann, wenn ich das selber so integriert und verinnerlicht habe, dann kann ich auch für jemand anderen da sein, der sagt, der kommt morgen und sagt, ey, meine Katze ist am Wochenende gestorben. Und dann sage ich eben nicht, ach ja, kenne ich schon, mein Hund ist auch letztes Jahr gestorben.
War doch nur eine Katze. So.
Ja, und eben nicht, sondern dann sage ich eben, wow, wie ist das für dich? Oder ich sage, das muss traurig sein, oder? Und wenn der andere dann weinend in meinem Arm zusammenbricht, dann kann ich ihn einfach nur halten und heulen lassen, weil ich selber mich trotzdem dabei sicher fühle. Ja.
Ja.
Und das ist halt das, was es für echte Koregulation braucht. Es braucht erwachsene Menschen mit reifen Strategien und mit regulierten Nervensystemen. Weil sonst kann ich mich eben auch, wie du das gerade beschrieben hast, ich kann mich auch co-dysregulieren. Also wenn ich maximal, das war so ein bisschen das, was du vielleicht von deiner Mutter beschrieben hast, wenn ich selber im Überlebensmodus bin, kann ich den anderen auch ganz gut mitreißen.
Ja.
Also das ist eine ganz natürliche, ja, ich würde fast sagen, Herdentierverhalten, auch wenn wir Menschen keine Herdentiere sind, aber wir sind durchaus Gruppentiere, wenn man so möchte. Wenn jetzt irgendjemand, keine Ahnung, am Flughafenterminal es knallt oder so und irgendjemand springt auf und schreit und rennt weg, werden automatisch andere auch schreien und wegrennen, obwohl sie vielleicht den Knall überhaupt nicht wahrgenommen haben oder ganz genau wissen, dass das irgendwie ein Knall war, den sie in Erinnerung haben von einer, weiß ich nicht, von einer platzenden Wasserflasche oder so, was weiß ich, und das jetzt nicht mit einer Bombe in Verbindung bringen. Und trotzdem werden sie rennen und schreien, weil da irgendjemand gerannt ist und geschrien hat und es offensichtlich super gefährlich war für jemanden. Also ist es das für mich vielleicht auch. Also ich lasse mich, das nennt man Gefühlsansteckung, ja. Und das ist super faszinierend. Und so passiert das eben auch, wenn dann Menschen in einem Raum sind, die super schlecht gelaunt sind oder die alle total nervös sind wegen irgendwas. Wenn es nicht genug regulierte Nervensysteme in einem Raum gibt, werden die sich alle eher co-dysregulieren.
Ja, und je weniger gut dein Nervensystem oder je weniger gut du selber regulieren kannst und so, desto ansteckender ist es für dich und desto weniger merkst du, was da gerade passiert. So, dass du dann entscheiden kannst, kann ich mich jetzt gerade in der Situation regulieren oder möchte ich den Raum verlassen oder keine Ahnung, wenn du das alles gar nicht mitkriegst, nicht siehst und auch selber nicht gut regulieren kannst, bist du natürlich anfälliger für diese Ansteckung, dauerhaft. Und wenn du zwei, nicht gut regulierte Leute in einem Raum hast, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in wie auch immer, dann kann das sehr spaßig werden
Ja.
mit der gegenseitigen Desregulation
Ja, total.
und den ansteckenden Emotionen und so. Das ist schon, ich glaube, das hat man nie so richtig auf dem Schirm, welchen Einfluss das haben kann.
Das hat einen Rieseneinfluss und das ist so anstrengend.
Überleg dir doch mal, was für ein wunderschöner Ort diese Welt wäre, wenn einfach morgen alle Menschen ein reguliertes Nervensystem hätten.
Wir arbeiten daran, Isi. Wir arbeiten daran.
Überleg doch mal. Da kommen wir zum letzten Thema. Ich glaube, wir sprechen schon eine Stunde. Deswegen, wir kommen zum letzten Thema, weil ich gerade darauf kam, durch die desregulierten Nervensysteme. Ich glaube, dass das einen sehr großen Einfluss auf die Gesellschaft und auf das Verhalten von Menschen hat, auch online, dass dieses ganze Haten von allem auf einmal getriggert sein, und Influencern oder Creatern die Verantwortung dafür zu geben, dass ich mich gerade schlecht fühle, weil du was gesagt hast, was mich aufregt. Und ich muss meine Wut jetzt an dir auslassen, weil ich mich eben nicht regulieren kann. Ich glaube, das hat auch einen großen Einfluss darauf. Und du bist ja, ich glaube, eine der wenigen Menschen, die ich persönlich kenne, die mehr seltsame Nachrichten bekommt und Kommentare als ich. So. Ich habe ja schon oft erzählt, dass ich den ein oder anderen Shitstorm schon hinter mir habe und mein Profil sind 10% von deinem Profil. Also an Followern. Was sind so die Themen oder die Aussagen, die du triffst, die Menschen am wütendsten machen? Und vor allen Dingen, wie schaffst du es, damit umzugehen? Weil es ist ja schon sehr viel. Mir fällt gerade kein super diplomatisches Wort ein. Mist, den du da geschickt bekommst teilweise. Und du hast mir ja schon den ein oder anderen Screenshot geschickt von Nachrichten, von Kommentaren und so, wo ich wirklich teilweise vom Glauben abgefallen bin und gedacht habe, es kann doch wohl nicht, wer schickt denn so einen Kack? Also was soll das? Ja. Was sind die Dinge, mit denen du am meisten auf Hate stößt? Und wie ist dein Umgang damit?
Also am meisten, wenn du mich fragst, woran das überhaupt liegt, ne, dass Menschen haten oder in Kommentarspalten irgendwie Negatives äußern, wenn du mich fragst, liegt das alles an einer Mangelidentität. Dass die allermeisten Menschen heute mindestens in einem Bereich, wenn nicht sogar in ganz, ganz vielen, einen Mangel verspüren. Ob dieser Mangel jetzt real ist oder eben nur verspürt, sei mal dahingestellt. Aber ich habe das heute Morgen lustigerweise erst mit meinem Mann gehabt, das Thema, dass ich glaube, und ich meine auch dazu schon geschichtliche Thesen gelesen zu haben, dass das alles auf jeden Fall mitunter transgenerational vererbt ist, also in unserer Genetik durch die Ahnen vererbt ist, weil wir garantiert sowas wie Dürren, Dürrekatastrophen, Hungersnöte und natürlich auch die uns bekannten Kriege in der Geschichte haben, die möglicherweise alle darauf einzahlen, dass heute viele, viele Menschen in einer Mangelidentität feststecken, also immer das Gefühl haben, nicht genug zu sein und nicht genug zu haben. Und dieses nicht genug sein hängt natürlich ganz stark mit dem eigenen Selbstwert zusammen, der auch wieder durch unsere Kindheit sehr stark beeinflusst und geprägt wird. Also gab es Menschen, die mir wirklich vermittelt haben, ich werde bedingungslos geliebt, ich muss nichts dafür tun, ich muss überhaupt gar nichts leisten, um eine Daseinsberechtigung zu haben, um ja anerkannt und geschützt und verbunden zu sein. Und das ist meines Erachtens überhaupt die Grundlage allen, ja, aller Hasskommentare oder aller, sagen wir einfach mal, der aller unberechtigter Kritik, die sich fälschlicherweise Kritik nennt, obwohl sie einfach nur, ja, Schmähkritik ist oder Hate, wie wir jetzt sagen würden. Ja. Und genau diesen Mangel triggere ich, glaube ich, mit manchen Aussagen dann an. Wenn wir das letzte Beispiel nehmen, wo so extrem viele Shit-Kommentare kamen, da habe ich gesagt, ich habe 7 Jahre lang in der Erziehung meines Kindes auf Strafen, Erpressung und Belohnung verzichtet. Und habe dann in der Caption eben beschrieben, dass dabei für mich ein eigentlich sehr schönes Ergebnis dabei herausgekommen ist. Ja. Und das ist, ich glaube, das hat viele eben getroffen, die das ja entweder als schwachsinnig ansehen, also die sagen, okay, aber ohne Strafen wird der Mensch nicht zum moralischen Menschen. Also das war ja so der Tenor, ne, dass mein Kind wird auf jeden Fall mal Straftäterin werden, weil sie eben keine Strafen erfahren hat und weil sie eben dadurch nicht lernt, was richtiges und moralisches Handeln ist.
Aber sind nur für mein Verständnis, Strafen sind ja nicht unbedingt gleich Konsequenz. Also ein Kind lernt doch trotzdem, auch ohne dass es bewusst bestraft wird, dass Dinge Konsequenzen haben. Weil alles im Leben hat Konsequenzen. Es fängt ja schon damit an, dass wenn ich den Lichtschalter ausmache, das Licht ausgeht. Das ist eine Konsequenz aus meiner Handlung. Also das lernt man doch auch ohne, dass man für in Anführungszeichen Fehlverhalten oder Verhalten, das man als Elternteil nicht möchte, die Fernsehzeit, die Bildschirmzeit, die Süßigkeiten, was auch immer, verbietet. Also, und um kein Straftäter zu werden, musst du doch nur weit genug denken können, was übrigens ein Kind wahrscheinlich auch erst ab einem gewissen Alter, du wirst es wissen, ich weiß nicht welches Alter, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr super jung, bis ein Kind weit genug vorausschauen kann, um überhaupt das Konzept von Konsequenzen zu verstehen. Aber das ist doch das, was man lernen muss als Kind, um als Erwachsener kein Straftäter zu werden. Sind mein Handeln führt zu etwas und dieses Handeln hat eine Konsequenz, lernt man doch auch ohne Strafe, oder bin ich blöd?
Ja, lernst du natürlich auch ohne Strafe. Das
Okay.
Ding ist, also überhaupt, ne, dieses Ganze, wie wird ein Mensch zum Straftäter, ist natürlich hochkomplex. Man kann aber natürlich sagen, ich habe auch ich habe auch in einem neueren Reel das Ganze noch mal ein bisschen aufgegriffen, inklusive Studienzusammenfassung. Und natürlich wird ein Kind, das nicht bestraft wird, nicht automatisch zum Straftäter, auf gar keinen Fall. Dazu gehört einiges mehr und die Straftäter und Straftäterinnen, die in Gefängnissen sitzen, haben in der Regel eine ganze Geschichte voll von, naja, sagen wir von nicht so guten Erfahrungen und sind in der Regel nicht die bindungs- und bedürfnisorientiert und in einem sicheren und gesunden Familienverhältnis groß geworden sind.
Es gibt auch die ein oder andere schöne Doku. Ich glaube, ich habe zwei gesehen. Eine davon ist mit,
Step Inside the Circle.
ja.
Kann ich sehr empfehlen, ist auf YouTube.
Und eine davon ist mit Gabor Maté.
Ja.
Ich glaube, das war Wisdom of Trauma oder so.
Ja, The Wisdom of Trauma, das ist auch sehr, ja.
Da geht es auch um Gefängnisinsassen, die da interviewt und behandelt also therapeutisch begleitet wurden und so, um herauszufinden sozusagen, wie deren Historie ist und wie sie zu der Straftat gekommen sind. die sie dann
Ja.
begangen haben. Und da war halt auch viel Trauma im Hintergrund, ne? Und eher
Total.
zu viel Bestrafung im Sinne von, die wurden als Kind schon geschlagen, wenn sie was falsch gemacht haben und so weiter und so fort,
Ja.
als zu wenig. Aber egal. Ich wollte gar nicht komplett ausufern.
Das allgemeine Verständnis ist einfach, oder das leider immer noch weitestgehend allgemeine Verständnis ist, wenn ein Kind etwas Schlechtes tut, was ich als schlecht bewerte. Also zum Beispiel, das Kind haut seinen kleinen Bruder. Dann muss das Verhalten bestraft werden, also eine spürbar negative Konsequenz für dieses Kind haben, damit es dieses Verhalten unterlässt. Und dahinter steckt nichts anderes als Konditionierung, ja, was man in etlichen Experimenten, Pavlovs Hund und so, viele kennen es vielleicht, getestet hat, ja. Negative Konsequenz, eine künstlich herbeigeführte negative Konsequenz. Und das ist nichts anderes als eine Strafe. Und ja, und wenn du dann diese Überzeugung in Frage stellst, dann kommen eben ganz viele auf die Bühne, die dann sagen, das stimmt doch nicht und das kann ja gar nicht sein. Und dann schreien alle, deswegen klebt die Gen Z sich auf die Straße und da sieht man mal. Und dann kommt auch immer noch dieses Weichei-Argument, deswegen sind die Kinder alle so weich und sensibel und müssen heute alle in Therapie, weil die nie richtig bestraft wurden. Und ja, dann kommen diese ganzen Argumente, die halt leider einfach komplett haltlos und schwachsinnig sind. Man weiß das heute relativ gut, dass eben Bestrafung nicht zu besonders moralischem Verhalten führt, sondern viel eher zu Strafenvermeidungsstrategien, also eher zu sneaky behavior, also hinterlistigem oder listigem Verhalten. Ja, weil eben das eine Strafenvermeidungsstrategie ist und dass die Kinder dadurch überhaupt nicht lernen, was richtig und falsch ist und moralisches Handeln, weil moralisches Handeln kommt eben von innen heraus, ist intrinsisch motiviert und nicht extern durch Strafen oder Belohnung anerziehbar. Und
Ich glaube ja, die Menschen stellen sich immer vor, wenn du solche Aussagen triffst, wie ich habe mein Kind 7 Jahre erzogen ohne Strafen etc. pp. Ich glaube, auch diese ganze bedürfnisorientierte Erziehung hat so einen Hippie-Dippie Eindruck bei Menschen hinterlassen oder gibt so einen Hippie-Dippie-Vibe, weil die Leute nicht verstehen, wie man es sonst machen kann. Und sich vielleicht auch noch
richtig,
nicht genug
ja.
damit beschäftigt haben. Das heißt also, sie denken, wenn Strafen wegfallen und Belohnungen wegfallen und alles, womit ich mein Kind gefühlt lenken kann in irgendeine Richtung, das ist wie Hund erziehen ohne Leckerli, so, wie soll das dann gehen? Heißt also im Umkehrschluss, dein Kind darf rund um die Uhr machen, was es möchte.
Genau.
Und deswegen wird es dann am Ende zum Straftäter, ein Waschlappen oder keine Ahnung was,
Genau, ja.
weil es halt nichts lernt und immer machen darf, was es will.
Richtig. Das ist so ein bisschen, man verwechselt es oft mit der sogenannten Laissez-faire-Erziehung, also wo die Kinder wirklich gar keine Regeln und Grenzen bekommen. Und das ist eine sehr fatale Form der Erziehung, weil Kinder brauchen dringend Regeln und Grenzen. Aber was die meisten Leute leider mit Regeln und Grenzen meinen, ist eben Strafen und Machtausübung. Und das ist es eben nicht. Das ist keine Grenze. Ja, Grenze hat nicht zwingend was mit Machtausübung zu tun. Und natürlich darf ein Kind, was bindungs- und bedürfnisorientiert großgezogen wird, nicht alles machen. Ist da, also ich lasse mein Kind jetzt nicht in den Supermarkt gehen und sämtliche Regale abräumen und alles zerstören, was es findet. Natürlich nicht, ja. Aber ich bestrafe mein Kind eben auch nicht für Fehlverhalten. Und das ist einfach das, die Leute wissen erstens nicht, was ist eine künstlich herbeigeführte Konsequenz und was ist eine echte Konsequenz, eine logische Konsequenz. Und dann haben sie eben auch keine Idee, wie es anders gehen könnte und trotzdem funktioniert, wollen diese Idee aber auch gar nicht bekommen durch Neulernen, sondern sind einfach so gefestigt in ihrer Überzeugung, dass sie dann einfach irgendwas raushauen. Und das ist ja auch eigentlich das, was du eben auch beschrieben hast, ne? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Kind richtiges Verhalten zum Beispiel lernt oder ein Mensch richtiges Verhalten lernt, ohne für falsches Verhalten bestraft zu werden. Das zeigt ja aber auch insgesamt die Haltung, die ich einem Menschen entgegenbringe und die Idee, die ich von Menschen generell habe. Also das zeigt ja wirklich auch, dass ich glaube, dass wenn ich Menschen nicht mit Strafen unter Kontrolle halte oder mit Belohnung zu gutem Verhalten motiviere, dass sie dann alle zu absolut egoistischen Tyrannen werden, die zerstörerisch und mutwillig irgendwie durch die Gegend laufen und nichts anderes als ihren eigenen Vorteil sehen. Und das, finde ich, ist ein erschreckendes Bild von Menschen, weil Menschen so nicht sind und weil wir durchaus so evolutionär auch sind, dass wir den Vorteil in der Gruppe haben, dass wir uns natürlich einer Gruppe anpassen und anschließen wollen, dass wir uns innerhalb dieser Gruppe in sozialen Regeln benehmen wollen oder bewegen wollen, damit wir den Anschluss zu dieser Gruppe eben nicht verlieren. Das ist eine ganz natürliche evolutionsbiologische menschliche Eigenschaft, dass wir uns in einer Gruppe gut, wenn du so willst, gut, ja, wenn du die Bewertung gut darauf geben willst, gut verhalten wollen. Und so sind eben auch Kinder. Kinder wollen kooperieren. Kinder wollen nicht dagegen gehen. Und natürlich bekommen sie ab Autonomiephase mit ungefähr anderthalb die Idee, ach, guck mal, wir sind ja verschiedene Menschen. Ich bin ich und du bist du. Und ich kann ja ganz andere Sachen wollen als du. Das ist ja spannend. Und dann rennen sie weg, weil sie merken, oh cool, was passiert denn, wenn ich wegrenne? Das ist ja lustig. Mama rennt mir hinterher oder Papa, ja. Und das ist ja dann meistens so ab anderthalb. Ist dann meistens so, wo dann die Eltern merken so, ach Mist, vielleicht war das mit dieser bedürfnisorientierten Geschichte doch keine gute Idee, weil jetzt dreht mein Kind am Rad. Und das ist aber einfach ein ganz, ganz natürlicher Entwicklungsprozess, dass Kinder dann eben ihre Autonomie entdecken und das Autonomiebedürfnis besonders stark ist. Und ja, und dann kommen sie eben mit Regeln und Grenzen und meinen damit eigentlich Strafen. Und das ist eben traurig. Und wenn ich dann sowas sage, eben, wenn ich einfach mal die Behauptung aufstelle oder sozusagen auch noch sage, dass ich den lebenden Beweis hier habe, ja, dass das funktioniert, der Verzicht auf Strafen, dann fühlen sich eben einige davon sehr angepiekst und wollen das nicht wahrhaben, weil es vielleicht auch ihnen aufzeigt, was sie nicht konnten oder nicht können oder ja. Also manche finden es vielleicht einfach falsch und dumm und verkehrt und denken dann eben, dann wird das so ein Straßenkleber. Und andere fühlen sich vielleicht angepiekst, weil sie denken, ach Mist, würde ich eigentlich auch gerne können. Oder das hätte ich selbst gerne erlebt als Kind, dass ich nicht bestraft werde. Und sind deswegen dann eben angenervt.
Vielleicht ist ja auch so eine Schuldthematik, Schuld- und Schamthematik, weil wenn
Auch
ich
das,
selber
ja.
merke, ich kann das nicht,
Ja.
und du ja durchaus auch das ein oder andere Mal über Konsequenzen sprichst, ne, was passiert mit Kindern, die so und so erzogen werden im Erwachsenenalter, was kann das für Konsequenzen haben und so. Und wenn ich mir das bei dir anhöre und ich stelle fest, ich kriege das ohne Strafen, oder dass ich mal den Gürtel auspacke im allerschlimmsten Fall, nicht hin, also was bedeutet das dann für mein Kind? Habe ich jetzt alles falsch gemacht? Bin ich eine
Ja.
schlechte Mutter und so? Dann geht ja die Spirale los.
Genau.
Ne, das ist auch schon irgendwie nicht leicht auszuhalten. Und wenn du dann nicht weißt, wie du es ändern sollst oder nicht die Kapazität hast, das jetzt zu ändern oder glaubst, nicht die Kapazität zu haben, dann ist das, glaube ich, schon ein sehr unangenehmes Gefühl, was dann offensichtlich sein Output sucht, indem es dich runterzieht. Und dich
Genau.
fertig macht, weil du ja
Ja.
der Übermittler dieser sehr unschönen Information warst, die in mir irgendwas ausgelöst hat.
Genau. Kill the messenger.
Also muss ich dir jetzt sagen, wie kacke du bist.
Richtig. Ja, und
Ja.
das ist, da kann man ja auch, also darüber haben wir ja in unserer allerersten gemeinsamen Podcast-Folge in deinem Podcast drüber gesprochen, über diese ganze Schuldthematik und wie ich damit umgehen kann, wenn ich mich schuldig fühle, am Schicksal meines Kindes oder an der Entwicklung meines Kindes. Aber das ist genau das, kill the messenger. Also der mir die Botschaft überbringt oder der das behauptet, der ist dann das Böse. Das verkörperte Böse. Und wenn ich den zerstöre, dann ist meine eigene mir Sicherheit schenkende Wahrheit wiederhergestellt, sozusagen. Ja, also wenn ich das abwehre, wenn ich das gar nicht an mich heranlasse, wenn ich die Botschaft kaputt rede, dann ist in mir wieder die Sicherheit, ach, du bist schon okay, so wie du bist, ja, mit deinen ganzen Strafen oder mit deiner Ansicht von Menschen und von Kindern, das ist schon alles richtig, du bist in Ordnung, du bist wertvoll. Und da sind wir wieder bei der Selbstwertthematik. Du hast gesagt, ne, das ist das Grundbedürfnis, wir haben ein Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Und wenn jetzt jemand kommt, egal was das ist, das kann auch ein Reel sein, in dem ich einfach eine Frau zum Beispiel eigentlich in mir drinne hübscher finde als mich selbst oder intelligenter finde als mich selbst oder reicher finde als mich selbst. Und wenn ich die dann sehe und dann suche ich nach etwas, was wenigstens schlechter ist als bei mir. Ah, okay, die ist reich. Naja, aber dafür hat die schon dreimal sich scheiden lassen und hat sowieso ein ganz unglückliches Leben oder so. Ja, dann suche ich so nach den Sachen, in denen ich vermeintlich überlegen bin.
Damit es das wieder so ein bisschen ausgleicht.
Damit es das ausgleicht. Ich versuche mich trotzdem dann überlegen zu fühlen. Ah, die ist super schön, dieser Mensch. Und statt einfach anzuerkennen, boah, der ist schön, dieser Mensch ist so hübsch, fühle ich mich schlecht, weil ich fühle mich nicht so hübsch im Vergleich mit dieser Person. Und dann sage ich, naja, aber dafür ist die strunzdumm. Ja, und dann fühle ich mich wieder besser, weil ich ja so intelligent bin und kann den anderen abwerten, an dieser Stelle zumindest, und fühle mich dann wieder gut. Und das ist das, was ich mit Selbst, also ich kann mir mein Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung eben auch dadurch erfüllen, dass ich andere herabsetze. Und das passiert ja dann auch unter meinen Reels, da wird dann kommentiert, du bist doch viel zu jung, um eine Psychologin zu sein, oder als Psychologin dann auf Kommentare so zu antworten, ist ja irgendwie unseriös oder ist ja irgendwie auch total lächerlich oder so, ne? Weil die verstehen dann auch nicht, wenn ich in Kommentaren dann zum Beispiel dagegen gehe und sage, nee, finde ich nicht oder halt dich mal zurück. Also wenn ich quasi in Kommentaren dann eine Grenze setze und sage, ich lasse mir von dir nicht ins Wohnzimmer kacken, dann ist es plötzlich unseriös, weil ich als Frau ja sowieso gar keine Grenzen haben darf und dann schon mal gar nicht als das, was jemand als seriöse Psychologin wahrnimmt. Ja, da darf ich auch keine Grenzen setzen, sondern muss immer freundlich alles weglächeln. Und das ist dann auch wieder so. Da kommt ganz viel Sozialisierung mit rein, aber auch so Geschichten wie Männer-Frauen-Thematiken, wen nehme ich irgendwie wie wahr, was projiziere ich in diese Person rein, welche von meinen Erwartungen soll denn diese Person auch zum Beispiel erfüllen? Und ja, das ist höchst spannend. Also da stecken ganz, ganz viele komplexe Prozesse dahinter, warum jetzt jemand einen Hasskommentar kommentiert.
Aber was ich viel spannender finde, wie gehst du denn damit um? Also hattest du auch schon mal das Gefühl so, boah, ich weiß nicht, ob sich das jetzt alles lohnt? Ich meine, ich weiß natürlich, dass du aufgrund deines Jobs und auch der Beschäftigung mit deinen eigenen Themen über die ganzen vielen Jahre und die Arbeit an dir selbst viele Tools hast und Regulationsmöglichkeiten und Kapazitäten, damit umzugehen und damit einen gesunden Weg zu finden, umzugehen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass das anstrengend ist. Ich, wie gesagt, kriege im Verhältnis zu dir noch relativ wenige Nachrichten, aber immer noch oft genug bekomme ich Nachrichten, bei denen ich teilweise schlucken muss, weil ich offensichtlich oft über Themen spreche, die Diskussionspotenzial haben, und die andere häufig anders sehen und bei denen irgendwas auslösen, was sie dann mit mir diskutieren müssen. Und anfangen, mein komplettes Menschsein und alles, was sie von mir bisher kennen, in Frage zu stellen, weil ich in einer Situation eine andere Meinung hatte als sie selbst oder so. Und mich nervt schon. Ich habe schon teilweise gedacht, ich rede über Thema XY oder Z nicht mehr, weil ich einfach keinen Bock habe auf die ganzen Nachrichten, auf die Kommentare, auf, ich meine, ich kann es ignorieren, ich kann es löschen, ich kann Menschen blockieren. Klar weiß auch ich, es gibt Gründe, warum dieser Mensch jetzt so reagiert und so weiter und so fort. Es ändert aber für mich dann nichts an der Tatsache, dass ich das anstrengend finde und dass es mich nervt. Jetzt ist das bei dir viel, 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 viel häufiger der Fall als bei mir. Deswegen, wie ist dein Umgang damit und hast du nicht auch ab und zu so einen Tag, wo du denkst, wofür den ganzen Kack? Ich habe einfach keinen Nerv mehr auf die ganze Scheiße.
Ich glaube, ich habe das jeden Tag.
Das Gefühl, dass du keinen Bock mehr hast?
Ja, ich glaube, ich habe das jeden Tag. Und ich werde da auch, ja, auf jeden Fall, ja, sagen wir, ich bin noch auf einem Weg der Findung einer Exit-Strategie. Wie sollen wir sagen? Um das mal so zu sagen. Also natürlich denkt man sich irgendwo, boah, ey, also man stellt sich schon oft die Frage, habe ich wirklich Bock drauf, mich irgendwie im Internet anonym beleidigen zu lassen und auf der anderen Seite so viel da reinzugeben. Und das ist eigentlich das, was mich viel mehr aufregt tatsächlich. Das mag immer so ein bisschen, für manche klingt das dann überheblich oder die will zu viel oder keine Ahnung, aber ich finde es zum Beispiel viel krasser, dass du so viel reingibst und die Leute zwar nicht haten, aber auch dir anderweitig keine Wertschätzung entgegenbringen. Also die es nicht mal schaffen, ein Herz zu klicken, egal ob das in einer Story oder in einem Post ist, die es nicht mal schaffen, auf einen Link zu klicken oder an einer Story-Umfrage teilzunehmen oder also du musst ja nicht mal irgendwie jemandem schreiben, danke für diesen Post, der hat mir die Augen geöffnet oder keine Ahnung, sondern dass du einfach in irgendeiner Form interagierst, um dieser Person, die dir gerade etwas schenkt, Ja, ein Impuls oder ein Lacher oder eine Unterhaltung oder eine Ablenkung aus deinem Alltag, was auch immer, dass du dieser Person in irgendeiner Weise Wertschätzung zurückgibst oder entgegenbringst. Da sind wir auch wieder beim Thema Fülle und Mangelgefühl und so. However, das regt mich viel mehr auf als die Leute, die haten eigentlich tatsächlich, weil ich einfach so denke, wofür mache ich das? Ich kriege nichts zurück oder ich kriege wenig zurück und muss mich dann auch noch öffentlich beleidigen lassen. Ansonsten so Beleidigungen wie, keine Ahnung, du hast so hässliche Augenringe oder was hat ja auch schon mal jemand geschrieben, ich soll bitte von der Brücke springen oder so. Das geht tatsächlich überhaupt gar nicht an mich ran. Also das juckt mich wirklich null, weil ich denke dann immer nur, was bist du wohl für eine arme Sau, wirklich? Also ich habe dann eher tatsächlich ein bisschen Mitgefühl, weil ich denke, was muss in diesem Mensch vorgehen, dass er jemand anderem den Tod wünscht oder irgendwie jemand anderen das Äußere von jemand anderem beleidigen muss, um sich selbst nur ein bisschen wertvoller zu fühlen. Und also das geht tatsächlich null an mich ran, genauso wie diese ganzen wüsten Behauptungen zur Erziehung, weil ich einfach weiß, dass es eben nicht so ist. Also da ist es einfach so, da darf ich ganz arrogant sagen, ich weiß es halt einfach besser. Und ja, und trotzdem nervt es unwahrscheinlich, weil es ein, also zum einen natürlich nimmst du die Negativität wahr. Ja, dass es dich dann nicht berührt, heißt ja nicht, dass du es nicht wahrnimmst und dass da nicht trotzdem ein negativer Vibe sozusagen auf dich übergeht. Ja, also wenn wir etwas lesen, dann geht ja trotzdem dieser Vibe dieser Nachricht auf uns über, auch wenn die tiefe Botschaft uns jetzt nicht weiter beschäftigt, trotzdem haben wir ja durchaus sofort eingeordnet, positiv, negativ. Ja? Und den ganzen Tag negative Sachen zu lesen, macht natürlich was mit einem, macht natürlich schlechte Laune. Also würde ich lügen, wenn es nicht so wäre. Und was mich aber auch aufregt daran, ist die extreme Zeit, die dafür drauf geht. Also unter diesem Reel, was ich gerade beschrieben habe mit diesen Strafen, sind ja mittlerweile, ich weiß nicht, über 1000 Kommentare. Und anfangs, also so die ersten 4 Wochen, 4, 5 Wochen dieses Reels, habe ich Minimum 50 bis 60 Kommentare täglich gelöscht, weil sie einfach und die Personen blockiert, weil sie einfach so unter der Gürtellinie waren, gewaltverherrlichend, also von wegen Kinder gehören geschlagen, dass ich einfach, da habe ich auch gar keine Lust in eine Diskussion einzusteigen, sondern ich entferne diese Person aus meinem Tanzbereich, ganz einfach. Und trotzdem muss ich das 40 bis 50 Mal, 50 bis 60 Mal am Tag machen. Ich muss quasi stündlich da reingucken, schauen, ob da nicht wieder Behinderung, sage ich schon, ableistische Bemerkungen drunter sind, irgendwas, was richtig fies ist, ja. Ich muss da quasi stündlich checken, was kam jetzt wieder für eine neue Scheiße dazu. Und das ist ein extremer Workload und ein Mental Load. Also es kostet
Ja.
Zeit, es kostet Gehirnkapazitäten und das nervt extrem. Und das finde ich eigentlich das Nervige und das persönlich, was mich wirklich berührt daran, also was mich nicht nur auf Workload-Ebene dass es negativ nervt, sondern wirklich, was mich wirklich berührt dahinter ist, dass es mir so einen unglaublichen Weltschmerz gibt. Weil man einfach an diesen Kommentaren sieht, wie unsere heutige Gesellschaft immer noch über Menschen und vor allem über Kinder denkt. Und ich einfach denke, mein eigenes Kind wird in dieser Gesellschaft groß. Mein eigenes Kind wird auf diese toxische Männlichkeit treffen. Mein eigenes Kind wird mit Menschen groß, die so über Menschen denken. Und über Kinder, aktuell ist sie ja noch ein Kind, ja, denken. Und das gibt mir einfach so einen Weltschmerz. Das ist das, was mich eigentlich berührt an diesen ganzen Kommentaren.
Ja, kann ich voll verstehen. Soweit habe ich noch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber ja. Und was mir gerade noch dazu einfällt, ist, wenn ich das jeden Tag, den ganzen Tag lesen würde, ich glaube, ich würde auch automatisch, also mein Kopf allein geht gerade automatisch in die Richtung, wenn diese ganzen Menschen, die das kommentieren, alle Kinder haben und so erziehen, wie sie schreiben, was passiert gerade zu Hause bei diesen ganzen Kindern? Nicht nur, was be
Ja, das ist ja genau das, ja. Sie erziehen die nächste verletzte Generation.
Aber nicht mal nur, was bedeutet das für die heranwachsende Generation, sondern auch, was bedeutet das für die Kinder jetzt gerade? Und da wird mir selbst gerade komplett anders, weil ich denke, wenn du 50 bis 60 Kommentare am Tag löschst von Menschen, die wirklich, also bis du was löschst, das muss schon sehr weit unter der Gürtellinie sein. Und mein Hirn ist dann automatisch in Richtung, wie viele Kinder werden gerade geschlagen, in ihrem Zimmer eingesperrt, in einem Keller eingesperrt, weil sie sich nicht benommen haben oder weil ihre Emotionen für die Eltern zu viel waren oder keine Ahnung was. Wie viele Kinder haben gerade das Gefühl, alleine zu sein, werden nicht beschützt. Also da, ich.
Ja, und das ist,
Wow.
ich kriege dann auch ganz oft, wenn ich solche Kommentare mal teile öffentlich, dann kriege ich auch immer die Nachricht, so hoffentlich haben diese Menschen keine Kinder. Und manchmal mache ich mir den Spaß sozusagen und klicke auf deren Profil drauf. Und die Profilbilder sagen dann eben auch schon einiges aus. Ja, und das, ja, das ist wirklich was, was einem so einen Weltschmerz-Vibe gibt. Und das ist eigentlich auch das, was an diesem ganzen. Und das beobachtet man ja auch, wenn man selber mal Reels durchscrollt von anderen Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, kontroverse Themen aufgreifen oder eine eigene Meinung zu etwas ausdrücken, wie viel Hass eben dann in den Kommentarspalten zu finden ist. Und das zeigt für mich einfach immer wieder eine Gesellschaft, die im großen Mangel feststeckt. Vor allem in diesem Mangel an sich selbst wertvoll fühlen. Und das ist schade. Und wenn es eben so weitergeht, wird die nächste Generation so aufwachsen und die nächste und die übernächste auch. Und ja, wir können aber nicht mehr tun, als all das, was wir eben können und wissen, da reinzugeben, dass es wenigstens manche anders machen können.
Ja, jetzt bin ich traurig.
Jetzt müssen wir noch was
Ich wollte
Positives
gerade sagen,
finden.
wir müssen den Podcast irgendwie positiv beenden. Das heißt, irgendeinen Dreh müssen wir jetzt noch finden. Mich hat das gerade wirklich mitgenommen, diese Vorstellung. Okay, schnell was Positives, schnell was Positives.
Bald ist Weihnachten.
Yay!
Okay, könnte man jetzt auch wieder sagen, ja, für manche Menschen keine schöne Zeit im Jahr, aber das lassen wir.
Ja.
Also ich werde jetzt auf jeden Fall Plätzchen backen. Ich habe nämlich mir eine riesengroße Aufgabe aufgehalst sozusagen, nämlich für die Schule, für den Weihnachtsmarkt jede Menge Plätzchen zu backen. Und ich weiß schon genau, dass wenn ich das mit meiner Tochter am Freitag mache, sie genau 2 Stunden dabei sein wird und den Rest ich mache. Und deswegen fange ich lieber heute schon an.
Das ist ein sehr guter Plan. Ich werde Lebkuchenhaus basteln,
Oh ja,
backen.
das haben wir auch noch. Backst du selber oder hast du gekauft?
Ich habe gekauft. Ich habe so ein
Okay.
Lebkuchenhaus-Set gekauft.
Ja, sehr
Ich
gut.
weiß noch nicht, ob da der Lebkuchen schon drin ist in den Teilen, mit denen ich das Haus bauen muss, oder ob ich den selber
Doch, doch,
backen muss.
doch.
Das weiß ich nicht genau.
Nein, 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 der ist da schon drin.
Und dann gibt es so Verzierungen und Zeug. Ich habe auch nochmal extra Verzierungen gekauft.
Du musst unbedingt gucken, ob du Puderzucker hast.
Ich denke schon.
Weil du brauchst ja für die Klebemasse, ne? Wie hält ein Lebkuchenhaus am besten?
Sekundenkleber.
Ja, genau. Du musst ein Eiklar oder 2 Eiklar schlagen, bis sie steif sind. Und da muss dann Puderzucker untergerührt werden, bis das so eine ganz extrem zähflüssige, das darf nicht fließen. Das muss wirklich, musst du aus so einem Spritzbeutel ganz zähflüssig nur rausspritzen können. Und dann hält das alles bombenfest, sage ich dir.
Irgendwie hatte ich gehofft, dass in meinem Lebkuchenhaus-Baukasten, den ich mir da gekauft habe, irgendeine Art von Klebemasse. Oder zumindest ein Päckchen, das ich einfach nur, wo ich nur Pulver irgendwo reinkippen muss und dann ist da automatisch Klebemasse oder so.
Nein, 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 du brauchst
Nein.
auch Eier. Du brauchst Eier. Du musst dieses Eiklar-Dings machen, wirklich.
Ja.
Believe me. Trust me, I have made so many
Du
Lebkuchenhäuschens.
bist eigentlich Architektin. Lebkuchenhaus-Architektin.
Ich bin Lebkuchenhaus-Architektin und Statikerin. Ich weiß, wie was hält und was nicht. Ja.
Okay, vielen Dank. Für den Tipp, dann werde ich das. Ich vertraue dir.
Also in manchen Packungen ist wenigstens der Puderzucker mit drin, aber die Eier, kann ich dir versprechen, sind nie mit in der Packung
Das.
drin.
Danke. Da wäre ich jetzt von alleine nicht drauf gekommen.
Sehr gerne.
Aber nee, ich habe wirklich gehofft, dass da irgendeine Art von Masse schon dabei ist. Aber gut.
Also der Fehler, den die meisten dann machen, ist, den Puderzucker mit Wasser anzurühren. Dann klebt der aber leider nicht so gut. Dann wird es dir alles so, dann sitzt du halt 3 Stunden neben deinem Lebkuchenhaus und hältst das Dach fest, weil es sonst halt einfach runterrutscht.
Ja, vielleicht esse ich es auch einfach, statt es zusammenzubauen.
Ja, gönn dir. Kannst du machen.
Ist vielleicht einfacher. Aber nein, ich möchte ein schönes Lebkuchenhaus
Ich
haben.
möchte bitte, dass du es auf jeden Fall postest, damit wir es jetzt auch alle dann sehen können.
Weiß ich noch nicht.
Doch.
Mal gucken, wie es aussieht.
Erlebnis statt Ergebnis, sage ich immer zu meinen Kurseltern und allen, die mit Kindern basteln und
Aber
backen.
ich bastel ja nicht mit Kindern.
Ja, aber du bastelst mit dir selbst und auch da darf das zählen. Erlebnis statt Ergebnis. Mach dir
Ja,
schöne Musik an,
gut.
genieß den Prozess. It's all about the process. Ja, nicht about the Ergebnis.
Okay. Jetzt noch für den Abschluss ein Weihnachtssong, der bei dir jetzt bis Weihnachten auf Endlosschleife läuft.
Ach du Alarm. Also ich liebe ja immer noch Last Christmas. Kann ich ja nicht ganz anders sagen. Ne? Ich würde sagen, Pentatonix, That's Christmas to me. Heißt das so?
I don't know.
Also Pentatonix, dieses, ja, ich glaube, es heißt That's Christmas to me. Ja.
Diese A cappella-Leute, die
Ja.
so krasse Sachen machen.
Ja, die machen A cappella. Für mich klingt das auch immer so ein bisschen nach Chor. Denke ich immer an meinen verstorbenen Opa und ich mag so A cappella-Geschichten auch total. Ja, das mag ich. So, und deiner?
Ich habe es nicht so mit Weihnachtssongs, ehrlich gesagt.
Ach, hör auf.
Ich habe zu dieser Jahreszeit immer das Bedürfnis, so Swing-Sachen zu hören, so ganz, ganz alte Sachen. Und wenn Weihnachtssong, es gibt so zwei Weihnachtssongs, die kann ich aber auch nicht so super oft hören. Die machen mir einfach gute Laune. Und das ist einmal, und dafür werden mich jetzt ganz viele Leute hassen, ganz klischeehaft Mariah Carey. Dieses Lied macht mir,
Oh, for Christmas with you.
exakt, ich weiß nicht warum, aber ich kann mich an diesem Lied nicht satt hören.
Es ist ein Banger. Es ist ein Banger. Und we don't judge, we don't hate, we listen and we
We
don't
listen and we don't judge.
judge.
Also
Genau.
das macht mir immer gute Laune. Und dann gibt es einen Song, ich weiß nicht genau, ob der so heißt, wie ich gleich sagen werde, aber auf jeden Fall singt der I'm the happiest Christmas tree.
The happiest Christmas tree.
Ha, 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 hi, hi, hi. Ja,
Ja.
exakt.
Oh, das habe ich erst neulich entdeckt und das ist so ein schönes Lied.
Es ist so süß. Also auch vom
Ja.
Text her, es ist so niedlich.
Das ist richtig goldig.
Das mag ich auch sehr. Aber das sind jetzt beides keine Songs, die ich jetzt auf Endlosschleife hören könnte. Aber Songs, die mit
Naja.
Weihnachten zu tun haben, die mir extrem gute Laune machen.
Ja. Du kannst meine Playlist abonnieren. Ich habe eine Ultimate Christmas Playlist auf Spotify. Ach nee, du bist ja Apple Music. Ach
Ich bin
so, ach
Apple
Gott.
Music.
Okay, du bist raus. Es tut mir von Herzen leid, aber du bist raus.
Ja, leider. Aber wir können sie trotzdem verlinken. Du kannst mir den Link schicken, dann packe ich es in die Shownotes für alle Menschen, die Spotify haben.
Oh Gott, jetzt hast du aber jetzt hier so eine hohe. Also ich wollte das gar nicht so krass öffentlich machen
Wir haben jetzt alle eine sehr hohe Erwartungshaltung an deine
hier.
Playlist.
Jetzt muss ich gleich erstmal ha, ho, 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 Happiest Christmas Tree noch mit draufpacken, weil das ist so ein süßes Lied. Ja, okay, das machen wir.
Okidoki. Jetzt haben wir doch noch ein positives Ende gefunden.
Ja, finde ich auch.
Vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst und mir so spontan.
Spanton. Wir sind
Ja.
immer gerne Spanton.
Ja, mir so spontan meinen Hintern gerettet hast heute. Du warst eine ganz hervorragende, wunderbare Gesprächspartnerin. Ich habe das sehr genossen. Es war mir ein inneres Plätzchen backen. Und du bist hiermit auch nochmal herzlich eingeladen, dann nochmal wiederzukommen, wenn auch Monja dabei ist und wir unseren Dreier dann
Das
machen
machen wir
können.
unbedingt. Ich freue mich auf den Dreier.
Super. Dann danke dir allen, die zugehört haben. Ihr habt jetzt auch überstanden nach, weiß ich nicht, fast 2 Stunden oder so. Ich weiß gar nicht, wie lang das jetzt war. Auf jeden Fall war es lang. An alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind, krasse Leistung. Vielen Dank und wir hören uns in 2 Wochen wieder.